Willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Wir haben heute das Thema die Note im Sportunterricht. To das Note?
Ich bin Tim Bindel.
Ja, ich bin Christian Theis und wir haben einen Gast heute. Wir freuen uns. Dabei ist nämlich
Irin Gerlach.
Ach, ist das schön. Ein Freund ist da, ein langjähriger Wegbegleiter und ein ganz toller Sportpädagoge. Irin, herzlich willkommen bei uns.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin noch ganz aufgeregt, aber ich habe schon total gute Laune, weil ich habe diesen Jingle hier, den ihr eben gehört habt, das ist mein Weckton an meinem Handy inzwischen. Das heißt, ich versuche mit guter Laune aufzuwachen und dann denke ich immer an euch, Jungs.
Und mich hat das auch total gefreut. Erin ist tatsächlich ein Fan, ne? Ein Fan der frühen Stunde, das muss man wirklich sagen. Ja. Also das ist so ein arrivierter Sportpädagoge und Professor, stelle ich gleich mal ausführlicher vor, uns da tatsächlich immer noch folgt und nicht irgendwann denkt, also echt Leute, ist mal gut. Das ehrt uns schon ein bisschen, ne, Christian?
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass wir lange ein geeignetes Datum, irgendwie einen geeigneten Tag gesucht haben, um diese Aufnahme zu ermöglichen. Und man ist ein bisschen wie Weihnachten. Man freut sich so lange drauf und dann ist auf einmal da und ja, dann ist doch nicht mehr so spannend.
Packst das Geschenk aus.
Hab ich schon. Packst das Geschenk aus und dann sitzt hier Erin. Genau. Menschenskinder.
Okay, jetzt pass auf. Ich wollte jetzt nicht aus der Torte springen, aber ich bin immer noch aufgeregt und freue mich.
Okay. Alles klar. Du springst gleich aus der Torte, wenn ich dich kurz vorgestellt habe. Ich versuch's mal. Also Erin ist ein Weltenbummler der Sportpädagogik, kann man sagen. Einige sind ja sehr arriviert und bleiben am Ort, aber Erin war in der Schweiz Professor. Erin war dann in Potsdam Professor. Erin ist jetzt in Hamburg Professor für Sport- und Bewegungspädagogik. Und er ist auch Sprecher unserer Sektion Sportpädagogik in der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft. Und du bist auch international toll vernetzt. Das sind ja auch nicht alle, sondern du bist auch tatsächlich unterwegs in internationalen Organisationen, teilst also die Sportpädagogik auch. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, was ich ganz toll finde. Und du hast große Expertise, was pädagogische Qualität sowohl im Sportunterricht als auch im Leistungssport angeht. Warst bei vielen Studien dabei. Ich würde dich auch als Kindheits- und Jugendforscher bezeichnen. Hast da schon früh in großen Studien mitgemacht und ja, du warst immer so ein bisschen voraus. Ich erinnere mich, dass ich, als ich da so Nachwuchs war, hast du schon so Tagungen so mit organisiert. Du warst einer der ganz frühen Personen, die ich da so im Zirkus kennengelernt habe und ich habe dich immer als guten Freund und loyalen Wegbegleiter kennengelernt. Deswegen bin ich auch ganz besonders froh, dass du heute da bist.
Ich freue mich auch. Also wir haben aber übrigens zur gleichen Zeit promoviert, falls du dich noch daran erinnern kannst. Wir waren in dem gleichen Wettbewerbsverfahren damals und waren ganz stolz, da alle zusammen diesen Preis zweiten Preis gewonnen zu haben. Martin Giese hat damals gewonnen und Vera, du und ich, Vera Volkmann, wir haben dann den zweiten Preis bekommen und ich dachte nur so, wow, mit denen in einer Reihe, das ist schon eine tolle Sache. Also wir sind forschungsmethodisch ganz unterschiedlich ausgerichtet, aber ich habe jetzt rausgehört, du schätzt das, was ich mache. Ich schätze das auch unglaublich, was ihr macht. Ich finde es total spannend und schräg manchmal, aber das braucht man auch, so gegen den Strom einfach zu schwimmen. Ne? Das macht ihr.
Du hast da auch viel mit so zuletzt auch mit motorischen Tests auch ein bisschen zu tun gehabt und da hattet ihr auch so einen europäischen Verbund und sowas. Ich habe das immer also auch begleitet und verfolgt. Ist ja gar nicht so einfach, da so viele Leute zusammenzukriegen zu einem Thema und du hattest auch mal so das Interesse, so große Würfe zu leisten, so, ne, oder?
Ja, der Versuch natürlich. Ob das so klappt, das müssen ja immer andere beurteilen. Ne? Aber diese ganze Idee mit diesen motorischen Basiskompetenzen, weil so, was man gesagt hat, man muss irgendwie auch mal einen Gegenentwurf zu dieser, aus meiner Sicht manchmal auch unsäglichen Motoriktestung, die so auf Fitness ausgerichtet ist, machen. Das ist an vielen Stellen, findet sich das immer wieder. Und übrigens auch bei der Benotung manchmal. Ja. Das war schon auch beim Thema so ein bisschen. Und da haben wir gesagt, wir müssen mal was machen, auch wenn alles, was in der quantitativen Forschung ist und wenn wir irgendwas versuchen zu erfassen, ist immer ein Kompromiss. Das muss man sich auch im Klaren sein.
Aber Christian, der schnauft schon gleich, wir müssen erstmal Smalltalk machen. Ne? Das ist alles.
Ach nee, ich habe gerade entspannt zugehört. Erin hat eigentlich schon selbst gemerkt, dass er den perfekten Übergang mit motorischen Tests, Bewertung von motorischen Qualifikationen geschafft hat zu unserem heutigen Thema. Man muss ja auch dazu sagen, jemand, der so mannigfaltig von Tim vorgestellt wurde, ist es gar nicht so einfach, ein Thema zu finden, wo wir ihn dann zu...
Dann sucht er sich so eins aus.
Als, Universal-Dilettant. Zu allem was zu sagen, aber zu nichts richtig.
Der universell einsetzbar. Ja. Nein, wunderbar.
Sag nochmal das Thema, Christian.
Ja, das Thema ist heute die Note im Sportunterricht. Tut das Not? Und ich weiß nicht, ich habe anfänglich, als ich den Titel vorgestellt habe, das in einem leicht friesischen Dialekt versucht. Also to das Note. Und Tim hat direkt gewusst, woher kommt's? Ja,
Werner Beinhardt, toller Film.
Richtig.
Eckhardt, to das Note.
Eckhardt. Ja, Werner, to das Note. Das Note, dass hier so rum
oder
oxidiert.
Herr Röhrig sagt das.
Beinhardt wie ein Rocker. Beinhardt wie ein Schopper. Beinhardt wie ein Flashbier. Beinhardt geht es ab hier. Beinhardt wie ein Rocker. Beinhardt wie ein Schotter. Beinhardt wie ein Flashbier. Beinhardt geht es ab hier.
Genau. Naja. Genau. Und also,
passt ja in den Norden, ne, jetzt bei mir?
Ja, habe ich mir auch gedacht, ja. Jetzt frisch in Hamburg, Erin.
Erzähl mal davon, Hamburg, da.
Ist das jetzt der Newsblock schon?
Oh, Erin, ja, komm, jingeln wir the News an. Letztes Mal musste ich ja in unserer Squid Game-Episode auf viele Jingles verzichten. Mich zuckt's jetzt, wie sagt man, mich kitzelt's in den Händen und
hast ein Akkordeon dabei? Hast du ein schönes Akkordeon dabei für unseren Hamburger?
Also wir gucken mal, was wir spielen nachher. Okay. Also, wenn du Here we go. So, und wir sprechen ein bisschen was über was Neues. Mhm. Ja, und
was gibt es denn so Neues? Wir haben ja jemanden da, der vielleicht Dinge erlebt, die wir noch nicht erlebt haben. Erin, du bist jetzt, du darfst wieder in die Turnhalle gehen an deiner neuen Universität. Dürfen ja nicht alle Professoren. Das ist ja ein großes Privileg. Was machst du denn da mit den Studenten und Studentinnen?
Ja, also erstmal bin ich seit 1.9. jetzt in Hamburg, so meine Midlife-Crisis ein bisschen puffern, dann nochmal einmal einen Wechsel zu machen. Und ich vermisse mein altes Team ein bisschen und freue mich aber total darauf, wie das jetzt so angelaufen ist. Und weil du gesagt hast, Turnhalle, da sind wir tatsächlich so, dass wir jetzt auch mal versuchen, wieder Theorie und Praxisgraben so ein bisschen zu überspringen. Also wir machen, ich nenne es das Bullshit-Sensor-Seminar in Anlehnung an meinen ehemaligen Mitarbeiter in Potsdam, den Hendrik. Der sagt auch, er hat immer einen Bullshit-Sensor aufgehabt und hat sich irgendwelchen Blödsinn ausgedacht. Und wir versuchen dann eben so kritische Situationen zu simulieren. Und so langsam machen die Studis richtig mit und sagen dann irgendwie, letztes Mal waren sie irgendwie Drittklässler und haben dann gesagt, nee, ich will aber das und das. Und dann versuchen wir das eben zu simulieren, zu reflektieren, Handlungsoptionen zu generieren und so weiter. Und das macht total Spaß.
Ich dachte, du darfst Fußball spielen. Du bist auch Fußballer, oder?
Ja, ich bin so ein bisschen raus aus der Szene. Ich habe da so eine A-Lizenz, versucht die immer noch aufrechtzuerhalten, aber da haben wir bisher noch nicht gekickt.
Warst du so einer, der auf dem Platz so rumgegrölt hat, auch so richtig drin war im Spiel, so ein bisschen Assi-Fußballer?
Assi weiß ich jetzt nicht, aber ich war immer sehr laut und habe dirigiert. Und ich weiß noch, weil meine Schweizer Jungs, als sie mich verabschiedet haben, die haben gesagt, der General auf dem Platz, der Deutsche. Und ich dachte immer nur
verstehe.
So,
oh. Jetzt hat sich bei mir eine fiese Assoziationskette gebildet. Von unserem To Das Note-Input zu Werner. Die legendäre Marktszene in irgendeinem Werner-Film, wo sie Fußball spielen, bekannt. Kant bei euch?
Süder Brarup gegen Holzbein Kiel.
Sehr gut, Tim. Wow. Respekt.
Ich weiß auch nicht, wo ich das immer herzauber.
Respekt. Unnützes Werner-Wissen.
Absolut. Ich muss mein Hirn noch weiter entmüllen, glaube ich. Wenn das sowas noch da drin steckt, oder?
Das ist ein Bullshit-Sensor vom Herrn.
Also, wir merken auf, Tim hat noch zu viel Kapazitäten im Gehirn, auf jeden Fall.
Zeit, dass da eine Diss kommt. Dann mache ich alles frei dafür.
Ja, da freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Erin, irgendwas Spannendes im TV geguckt in letzter Zeit?
Wetten das?
Also, Wetten das haben wir kurz mal reingeschaut am Ende, aber dann dachte ich auch so, oh, naja, mal sehen. Ich habe so einen ganz kurzen Ausschnitt von Squid Game mal, weil ihr das ja auch angesprochen habt, mal geguckt. Und dann habe ich es wirklich nur mit einer Freundin angesprochen und sie fand es auch schlimm auf dem Schulhof, wenn die da ausscheiden, dann werden die geschlagen und so. Und dann habe ich, du hast ja dazu was geschrieben, das mal weitergeschickt, ne? Und dann habe ich es nur kurz in der Vorlesung erwähnt und dann war das auf einmal der Burner in den Seminaren, in den Begleitseminaren. Das war total spannend. Also, da musste ich reingucken, mich mal in die Lebenswelt von denen hineinbewegen.
Wir haben ja relativ short notice, auch aufbauend auf Tims Kolumne, unsere letzte Folge war eine Special-Episode zu Squid Game und die ist jetzt in so kurzer Zeit hat die eine Resonanz hochgeworfen. Also es ist doch immer wieder erfreulich, wie man aus einem, und das meine ich voll ernst, aus einem pädagogisch, sportpädagogischen Blickwinkel doch auch so viele Leute außerhalb der Sportwissenschaft erreichen kann. Und das freut, glaube ich, uns und diesen Podcast immer sehr. Und übrigens auch, weil ich wollte es eben noch sagen, zur Note im Sportunterricht, und dann wurde ich mit einem berechtigten Input zum The News Blog abgegrätscht, wenn man so möchte. Eine der meistgewünschten Thematiken übrigens. Also wir sind, haben lange drauf gewartet, freuen uns, dass du heute da bist und mit uns darüber sprechen kannst. Ja.
Also ich hätte das nicht gemacht, wenn du mich gefragt hättest, Christian, machen wir mal das Thema, und vielleicht hast du es mich auch gefragt.
Mehrfach. Also. Tim immer so, ja, setz mal auf die Liste. Setz mal auf die Liste.
Schwieriges Thema, werden wir gleich noch sehen. Oder sollen wir uns mal kurz an unsere eigenen Noten erinnern? Wart ihr mal richtig schlecht in der Schule eigentlich? Mal schön, bist du mal sitzen geblieben, Erin? Gibst du? Bist du sitzen geblieben, oder?
Sitzen geblieben nicht. Irgendwann mal Gymnasialen Oberstufe, so. Weißt du, so, irgendwie hat sich eine von mir getrennt und dann schwierige Zeit und dann habe ich mal einen Ausfall kassiert. Aber ansonsten war ich ziemlich faul in der Schule, aber habe eigentlich relativ vernünftige Noten gehabt.
Was war so kritisches Fach bei dir?
So richtig kritisch war eigentlich nichts. Das war einmal ein Ausfall dann in Mathe, da bin ich innerhalb von 3 Semestern irgendwie um fast 10 Punkte runter, aber das war, würde ich sagen, unglücklich gewesen.
Hast du auch studiert oder was? Nee,
Chemie habe ich studiert.
Ach, Chemie, geil. Kannst du damit noch was anfangen, so schön Chemie? Ab und zu so Alltagswissen, so Leute irgendwie in
also
der Küche?
Ich bin Vertreter der Haushaltschemie und ich bin jetzt gerade dabei, wieder mit Reinigungsmitteln meine neue Wohnung
putzen, zu stylen. Putzen. Das ist ein neumodisches Wort, putzen.
Ja. Nein, also das ist Haushaltschemie, das ist auch so Lebensweltorientierung in der Chemie und nicht irgendwie Formel, aber... Das ist schon ganz schön in der Vergangenheit. Wir machen jetzt gerade was mit einem Kollegen aus der Chemie-Didaktik. Das finde ich immer ganz spannend.
Cool.
Ja. Da versuchen wir gerade einen Antrag auf die Beine zu stellen. Auch zur Unterrichtsqualität.
Christian, bei dir steckt es noch in den Knochen, so schlechte Noten aus der Schule. Es ist nämlich noch nicht so lange her. Ne?
Ja gut, ich habe ja schon mehrfach
der Junge
hier...
nach Hause mit der 5.
Der kleine Dicke, der ins Tor musste.
So, richtig, Erin. Sehr gut, gut aufgepasst. Ja.
Ein paar schöne 5 mal irgendwo.
Unerwartet Test. Ja, ich glaube so Biologie bestimmt mal, so Hausaufgabenüberprüfung oder sowas. Klassiker. Und jetzt alles vom Tisch. Und habe ich immer angefangen zu schwitzen als Schüler, wenn es dann irgendwie hieß, Hausaufgabenüberprüfung. Ja. Aber so wirklich, ich war, glaube ich, so um 5., 6., 7. Klasse in der Tat, aber das habe ich ja auch schon mehrfach ausgeführt, am schlechtesten in Sport. Ja. Okay. Kann man mir jetzt vielleicht nicht nachvollziehen hier, aber ich konnte kaum laufen. Also ich konnte laufen, aber im Sinne von kein Ausdauerlauf, wenn man so möchte.
Ja. Ist jetzt alles gut. Du bist hier. Ich denke, ne, hast das auch noch mal geschafft. Da hast du allen bewiesen.
Ich bin für diese Erfahrung, ohne das ironisch zu meinen, ich bin für diese Erfahrung dankbar.
Da bist du ja nicht so eine typische Biografie, ne? Wir haben ja so Vererbung von Sportengagements, gute Noten in der Schule, das fördert dann auch in der Regel das Selbstbewusstsein, das Selbstkonzept, ne? Noten sind ja auch tatsächlich eine schwierige Sache und dass du da in Anführungszeichen rausgekommen bist, ne? Das ist ja eigentlich so ein Teufelskreis.
Du kannst doch schnell wieder reingeraten, finde ich.
Also Tim tut ja alles, um mich da wieder rein.
Ich muss auch noch eine Note geben, ne?
Ja. Ich habe schon darauf gewartet, dass du ihn endlich wieder disst.
Ja. Ach, das dürfen wir. Was habe ich denn gesagt letztes Mal? Da halte ich mich selber nicht dran. Ein Hauptproblem,
Tim, bevor du jetzt hier weiterredest mit irgendwelchen...
Ich will nett zu dir sein.
Du musst erst mal sagen, was du in deiner Schule, weil du stellst immer diese schönen Fragen.
Ich bin völlig traumatisiert von Noten. Ja. Ich habe in der 5. Klasse in Biologie völlig unerwartet. Ich war ein super Grundschüler. Ich war herausragend in der Grundschule. Aber dann hat das plötzlich so, ist es abgebrochen. Und ich habe in Biologie in einem Test über das Hundegebiss eine 5 bekommen. Und ich habe heute noch vor Augen, wie ich da weinend in meinem Kinderzimmer im Bett liege. Und ja.
Oh, da fällt mir einfach ein. Ich habe auch einmal geweint.
Ja, siehst du, und deswegen will ich nicht über dieses Thema sprechen.
Aber das war eine ganz andere Situation. Da wurden Noten verkündigt, dann wurden 4 Noten hintereinander gesagt. Und dann wurde gesagt bei mir, ja, hier 13 Punkte, 13 Punkte. Also da 1, da 1, da 1. Und dann sagt der Lehrer, Endnote 2. Und ich so, Das schossen mir die Tränen in die Augen. Das war ganz komisch. Ne?
Zwei, wie der Endnote 2?
Ja, weil alle Einzelnoten waren 1 und da sagte mir Endnote 2.
Ach so, ja.
Und da dachte ich so, oh,
und da sieht man gar nicht, das ist nicht die absolute Note, die einen schockt, sondern die Note im Vergleich zu irgendwas anderem.
Und er wollte es ironisch machen mit mir. Ach, ne?
So, das stimmte gar nicht.
Das stimmte gar nicht. Ne? Oh, wir schossen die Tränen in die Augen und ich habe mich so geärgert darüber, dass ich so notenfixiert war da. Ne? Aber.
Also für mich war immer so, auch wenn ich selten davon betroffen war, dieser, außer in den besagten Hausaufgabenüberprüfungen, dieser Notenspiegel, der dann angeschrieben wurde und man auch noch gesehen hat, wie schlecht man im Vergleich zu anderen war. Also ich meine, wenn du dann eine 5 mal zurückkriegst, okay, dann hast du eine 5. Aber wenn du dann noch siehst, dass der Lehrer hinschreibt, 6 Einsen, 7 Zweien, 10 Dreien, keine 4, eine 5. Ja, also das ist dann schon mal...
Es relativiert auch die 2, wenn alle anderen eine 1 haben. Das habe ich bei meiner Tochter nämlich auch schon erlebt. Und das ist auch nicht schön. Oder auch bei Studierenden, die dann sich über eine 1,7 beschweren, weil alle irgendwie eine 1,0 hatten da um sie herum und da sonst was. Furchtbar.
In der Schweiz waren mal Bundesjugendspiele und dann haben die nicht nur an einer Schule die Listen ausgehängt, sondern über 3 Schulen hinweg. Aber von oben bis unten. Da war es also für die Person, die unten war, ich bin nicht nur Letzter an meiner Schule, sondern ich bin Letzter von 3 Schulen.
Aber nicht auch noch mit Klarnamen, oder?
Mit Namen.
Mit Klarnamen.
Ja, wie schön.
Schon zum psychologischen Schafott geführt.
Es hat jeder was zu erzählen. Stimmt, ich erinnere mich auch dran. Wir waren mal jugendtrainiert für Olympia. Wie ihr wisst, komme ich aus dem Saarland und da ist man ganz schnell bei diesem Wettbewerb dabei und kämpft dann mit Bremen um den letzten Platz. War ich der Einzige. Grüße gehen raus nach Bremen aus dem Saarland. Und da war ich weiß auch nicht, warum ich dabei war. Irgendwie war ich beim Schwimmen dabei und ich war der Einzige, der über 50 Meter Brust über 50 Sekunden da stand. Ne? Weil auch eine Liste mit unendlich vielen Namen, ganz unten dein kleiner Name, der einzige über 50. Das macht Bock.
Wow, okay.
Ja, aber Noten, echt, das ist schon ein gewaltiges Thema. So, ne?
Aber wieder was ich eben noch sagen wollte, das ist ja schön, dass wir darüber heute wieder sprechen, weil wieder etwas, was jeder und jede in seinem Leben erlebt hat. Ja? Also wir schließen uns jetzt nicht ein auf irgendein Thema, aus und für den Elfenbeinturm, sondern Noten ist wirklich was jemanden in seinem Leben bewegt oder bewegte oder bewegen wird, je nachdem, wo er sich gerade befindet.
Ja. Und was ist das für ein Ziel für die Session hier heute? Den großen Wurf oder?
Wir haben ja grundsätzlich kein Ziel hier. Ja?
Es gab noch nie eine Episode, die wirklich irgendein schlüssiges Ende gefunden hätte,
oder?
So eher
prozessorientiert. Nee. Das Ziel ist im Weg.
Also, sehr gut, den kann ich noch nicht. Das Ziel ist im Weg, ist gut.
Also wenn ich weiß, worum es geht, dann habe ich manchmal noch am Ende so das Bestreben, nochmal irgendwie so ein paar Sachen so rauszuhauen, die ich für irgendwie richtig halte. Das habe ich ja heute nicht. Insofern muss ich das voll an dich abgeben, Erin, dass du das nach Hause fährst hier.
Oh, ich schieb mal Christian ein bisschen was zu.
Ja, ach stimmt, der macht es ja auch in seiner Veranstaltung.
Normalerweise kriegt Tim immer so einen Zeiger von mir auf die Uhr und dann hat er so 30 Sekunden, um alles, was er noch auf seinem Zettel stehen hat, noch zu mal zusammenfassen und reinzupacken. Ich bin gespannt, was heute da passiert oder ob da nur ein selbstbewusstes Nicken kommt, ist auch in Ordnung.
Gucke ich auch mal.
Ja, gucken wir auch mal. Gucken wir alle. Und würde schon rausgehen oder hat jemand noch was Spannendes?
Total. Lass mich mal gucken. Spannend,
ich habe auch in der Tat einiges zu erzählen. Ach ja, wir können ja nochmal verraten, weil da habe ich noch einen Input gerade zu Squid Game. Wir haben heute den, kurioserweise den 11.11. als Aufnahmedatum. Weiß gar nicht, ob man das als Mainzer Institut, ob man dann einen Heiligtag. Ein
Sakrileg.
Ja,
am Heiligen Tag.
Ja. Aber ne, Tim sagt, ne, dann ist das so. Ne?
Wenn man einmal in Köln gelebt hat, dann ist das hier auch jetzt wirklich nicht keine großartige Nummer. Entschuldigung, Mainz, aber.
Also in Hamburg läuft jedes Jahr, trotz Corona sieht es immer gleich aus, weil das ein leerer Platz.
Auch wenn sich der ein oder andere Mainzer über Tims Kommentar jetzt denkt. machen wir weiter und ich wollte noch sagen, ich war heute vor unserer Aufnahme, wir nehmen relativ spät auf, es ist
23 Uhr.
Ja, genau.
Fast. Am Tresen sitzen wir hier.
Ja, ich habe noch eine Runde gedreht heute und Tim, Rückblick auf...
Getränke mitgebracht.
Ah.
Und so ein Saft, dachte ich mir.
Ja, okay. Ne? Mach mal die Traubensaftschorle auf.
Grand Cru.
Ich habe bei meiner Laufrunde... Oh, schön.
Das ist nicht etwa ein Jingle.
Nee, das war kein Jingle, das war echt.
Für mich?
Weil,
danke.
Damit ihr seht, dass das echt war, nochmal.
Da halte ich mal meine Nase rein.
2.
Das ist aber gut, also long story short, ich habe auf meiner Laufrunde heute 3 Squid Game Kostüme gesehen. Tim, nur mal so nebenbei.
Ja,
Ich werde hier, meine Moderation wird ausgestochen von Erins
Saft.
Nee, lass mich überlegen. Kellner-Tätigkeit.
So. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Das Cheers. Kellen, Erin.
Wir trinken einen Schluck und jingeln uns aus, wenn du es raus. Here we go.
Soll ich noch eine schöne News sagen?
Ja,
ich bin jetzt Romanfigur.
Aha.
Ja, seit kurzem. Ich habe da so einen Kriminalautor, den ich lese. Alexander Gerlach heißt der. Der ist Kripo-Leiter in Heidelberg, hat 2 Töchter, so wie ich. Und dann wurde der 50 vor kurzem und da hat er Angst gehabt vor dem 50. Geburtstag. Und seine Töchter haben über Nacht aber einen Rotweinkuchen gebacken. Und da habe ich echt gedacht, das gibt's doch gar nicht. Rotweinkuchen backen wir doch auch immer. Und dann habe ich dem Autor geschrieben und dann sagt er mir, naja. Und ich tauche ja auf in seinem Buch. Und dann sagt er, wie? Oder ich habe ihm geschrieben, Sie glauben es nicht. Und dann kam Erin, -Nerung. Dann habe ich ihm geschrieben, auf der und der Seite stehe ich. Und dann hat er gesagt, beim nächsten Buch werden sie auftauchen. Da habe ich jetzt gedacht, da wird er jetzt einmal den Bindestrich weglassen. Aber dann tauche ich wirklich in dem nächsten Roman auf. Dann sagt dann, ja, und dann kommt dann, Erin kommt von hinten, ein Triathlet mit einem Ohrring im linken Ohr. Und da habe ich gedacht, jetzt hat er mich auch noch gegoogelt, oder was?
Ach, sehr gut.
Wolfgang Burger, da darf man jetzt mal Werbung machen.
Ja, also klar.
Andere Sachen dürfen wir ja keine Werbung machen.
Ach, wie schön.
Alexander Gerlach.
Jetzt schöne Roman- Nebengeschichten Figur. Des Lebens, auf jeden Fall. Aber Triathlon, ist das wahr?
Nein.
Okay.
Nein. Ich will doch nur spielen.
Ich wollte gerade mit dir ins Gespräch kommen, weil ich in der Trainingsvorbereitung gerade bin.
Ja, Tim ist immer noch wahrscheinlich am ersten Tag.
Nee, dritte Woche.
Nein, dritte Woche, ja, doch schon.
Steht Schwimmen schon wieder an.
Ja. Okay. Ja. Wie läuft's?
Gut.
Ja?
Ja, sehr gut.
Mhm.
Macht Bock, vor allem das Schwimmen macht mir Spaß. Lang nicht mehr so länger geschwommen und doch, das ist gut.
Aber ich dachte immer, du bist konsequent beim Schwimmen gewesen. Du hast so viel über Schwimmen erzählt und was du da so erlebt hast.
Nee, aber nie so richtig. Eher so, ich lieg dann so im Nichtschwimmerbecken rum.
Und jetzt das kann ich auch.
Ich habe nie gesagt, ich schwimme. Ich habe gesagt, ich ins Freibad gehe.
Ah, okay.
Das stimmt.
Ja, und dann den Körper ein bisschen zeigen.
Legendäre Kneipptretbecken.
Ja,
genau. Genau, und die Massagedüse für den verspannten Nacken.
Aber wisst ihr, was ihr mit der Sendung da alles aufführt, mit euren Noten? Da Grüße gehen ans Otto-Hahn-Gymnasium in Saarbrücken, die mich wirklich nachhaltig traumatisiert haben. Geschichte, Herr Metz, der Typ war 2,50 Meter groß, so graue Haare und dann Anfang jeder Stunde so ein rotes Notenbuch rausgenommen, so rumgeguckt, so Bartscherer, aufstehen. Da musstest du aufstehen und da gab es eine mündliche Prüfung, hier keine Ahnung, über die Ägypter oder sonst irgendwas. Und jedes Mal, jede Stunde hat so, ist so begonnen, dass alle zitterten. Und der war auch so fies, dass er einen Typen dann mal drangenommen hat, hatte eine 5 irgendwie nicht gelernt. Nächstes Mal nochmal drangenommen, weil er dachte, okay, ich werde einmal drangenommen, ich werde auf keinen Fall nochmal drangenommen, wieder nicht gelernt und sogar ein drittes Mal nochmal drangenommen. Und das war ein bisschen Folter auch zum Teil, empfand ich das so an diesem konservativen Gymnasium. Grüße gehen raus ins Otto-Hahn-Gymnasium.
Okay, Erin, vielleicht sollten wir unseren dritten Gesprächspartner wechseln.
Ich hau ab,
ich fand das schon spannend, weil du vorhin gesagt hast, ne? Also solche Dinge haben alle irgendwie erlebt, ne? Oder wie aus Schülerinnen sich dann auch so, na, der hat mich mit Absicht an die Tafel geholt, um mich vorzuführen, um mir nochmal eine schlechte Note zu geben. Was man ja eigentlich sich nicht vorstellen kann, dass das irgendeine Lehrkraft macht. Ne? Aber in der Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler ist das so. Ich musste vorturnen vor denen und ich musste zeigen, wie schlecht das ist. Ne?
Mhm. Ich fand es immer am besten, wenn da ganz entspannt nichts passiert, dass am Ende eine 2 im Sport auf dem Zeugnis war. Das fand ich echt immer so am besten.
Ja, ich glaube, das mit der Note.
Das fanden ihr euch noch viele.
Könnt ihr euch noch an die Note Halbjahr 8. Alle. Klasse Geschichte erinnern? Jetzt mal ehrlich.
Halbjahr 8. Oh, Klasse bei Herrn...
4 oder 5, Herr Metz.
Die Einzigen, die sich erinnern können, das sind diejenigen, die sagen, hatte ich immer eine 1 oder in dem Halbjahr hatte ich eine 5. Der Rest, ey, was machen wir denn mit den Noten? Kannst du dir sonst wohin
schmieren? Ich kann mich erinnern, wir hatten einen... das kann ich hier nicht aufmachen, das Thema. Das war
ganz, ist auch traumatisiert.
Das ist auch traumatisiert. Das ist
eine Notensache.
Ja,
da.
Ja. Nee, aber vielleicht eine Sache vorneweg, wenn wir jetzt hier reingehen in Medias Res, schon mal liebe Leute, die uns vielleicht sogar das erste Mal zuhören, vielleicht aus Hamburg, vielleicht aus Potsdam, vielleicht irgendwo anders her. Ihr
Dubai.
Könnt uns, ja, vielleicht auch da.
Die ganzen Influencer.
Genau, vielleicht kriegen die auch irgendwie Noten von ihren Agenturen, wer weiß.
Likes.
Oder Likes, ja, genau. Schreibt uns doch zurück, wie ihr eure Noten entweder vergebt, wenn ihr in der Position seid, Noten zu vergeben, oder wenn ihr Noten empfangen habt in eurem Leben und das irgendwie gerecht oder ungerecht aus irgendwelchen Gründen erfahren habt. Wir freuen uns auf euer Feedback. Instagram, E-Mail, Ich sage auch gleich noch Tim Bindels private Handynummer hier durch. Und deshalb stürzen wir uns in unseren wissenschaftlichen Blog Die Note im Sportunterricht. To das Note.
Auch noch einen Kanal anzubieten, in dem man da sich einschleusen kann. Da gibt es ja so eine Gruppe auf einem berühmten Messenger, One and a Half Sportsman Fans. Das ist eine super Gruppe, die beiden Protagonisten hier sind da drin und weiterhin ist drin ich. Also die, wir würden dann ein paar Leute noch aufnehmen.
Ja klar,
aufnehmen,
wer dabei sein will. Auf jeden Fall, es ist kurzweilige Unterhaltung, diese Gruppe, auf jeden Fall. Ja, ist schön. Nee, genau.
Ihr müsst, ja. Ich bin raus jetzt. Ich sag, also
Tim sitzt mit leicht verschränkten Armen da, ja. Genau. Ja.
Ich sag auch noch, vielleicht sage ich noch einladen, warum ich mich um das Thema immer drücke in meinen Veranstaltungen. Ich finde, die Studierenden, wir haben die ja recht früh, zum Beispiel in Didaktik des Schulsports, die kommen da im dritten Semester und ich finde, das müssen die am Anfang, das muss die noch nicht interessieren, wie man das Ganze bewertet. Wir sollen erstmal lernen, wie wir schöne und gute und sinnvolle pädagogische Inhalte gestalten. Und da kommen die immer so früh, und wie bewertet man das? Und wie bewertet man das? Sag ich, nee, das macht es später, das machen wir später. Und ich sag für mich auch, ich mach das gar nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht, sowas. Ich bringe den Studenten bei quasi, wie man kocht, wie man gute Gerichte bereitet, dass die irgendwo zur Bewertung stehen. Das habe ich nicht erfunden. Das müssen andere ausbaden, denn ich bilde nicht nur für die Schule aus, sondern auch für andere Kontexte. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ihr müsst es machen.
Okay, da aber eine Einschränkung von mir in deine Richtung zurück. Vielleicht geht es später oder auch in einzelnen Passagen auch um das Wie. Ja, um das Wie bewertet man. Aber grundsätzlich, deshalb ist ja die Episode auch so genannt, die Note im Sportunterricht, tu das Not, können wir gerne uns darüber austauschen jetzt, inwieweit denn eine Note überhaupt sinnvoll ist, aus welchen pädagogischen Gesichtspunkten sie in der Bildungseinrichtung Schule abgebildet wird. Und Erin, hast du was, mit dem du gerne einsteigen würdest? Du hast hier bestimmt etwas mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es du ja auch vorgeschlagen hast und ich habe mich gefreut und dann direkt auf den Zug aufgesprungen.
Ach, in dieser Gruppe hatten wir ja 8 Themen.
Ja, ne? Genau. Und deshalb einfach mal so eine offene Frage. Ja. Erin, Note, ja oder nein?
Also ich finde deine Struktur gut, nämlich erstmal warum zu fragen, dann irgendwann wie und ich würde noch ergänzen, wann, in welcher Form.
Ja, gerne. Ja,
das ist vielleicht noch was, was man da ergänzen kann. Ich glaube, wenn man einsteigt mit dem Thema, kennen ganz viele dieses Bild, wo dann jemand da an so einem Tisch sitzt und sagt, im Sinne einer gerechten Auslese lautet die Prüfungsaufgabe für alle gleich, bitte klettern Sie auf den Baum. Und dann sieht man da so einen Elefant und was noch?
Man sieht einen Pinguin,
ja.
Einen Affen.
Ja.
Und
so ein Vogel.
Ein Vogel oder was?
Und ein Goldfisch.
Ach, ein Goldfisch.
Ja. Ja, genau. Gerechte Auslese. Und das ist immer das schöne Thema und sagt, ey, geht doch gar nicht.
Erin hat gerade versucht, den Goldfisch vorzumachen. Ging fatal in die Hose. Ja, hat mir den Armen ja, das ist besser. Ja, okay. Jetzt
sollte aber auch der Vogel sein.
Das war der Vogel. Ich dachte, das sollte der
Goldfisch sein. So schlecht bin ich.
Okay, weiter geht's.
Also macht er wieder Bullshit-Sensor-Sachen hier.
Ja.
Ja. Ja, das ist eine schöne Karikatur, das stimmt.
Ja. Also die Frage ist ja, warum gibt es denn eigentlich sowas? Ne? Und warum gibt es überhaupt Noten? Und da sind wir natürlich in so einem System zu Hause, in dem wir natürlich irgendwie versuchen, Leistungen irgendwann mal handhabbar zu machen, weil wir natürlich in so einer Gesellschaft leben, in der Leistung irgendwie auch ein Wert ist. Und dann kamen dann irgendwelche Leute mal auf die Idee und meinten, sie müssten jetzt mal Noten geben. Und da habe ich mal nachgeguckt, heute nochmal im Zug. Also Jesuitenorden im 16. Jahrhundert waren diejenigen, die als erstes mal irgendwelche solche Noten gegeben haben. Und dann kamen da ein paar mehr oder weniger Stufen raus. Und 1938 gab es dann nach der 5-stufigen Skala gab es dann die 6 noch dazu. Ich weiß nicht, ob man nochmal sagen wollte, das ist ganz schlecht, was ihr da macht. Aber dann wurden dann die Noten eingeführt. Ne? Und das hat sich dann so eingebürgert und ist dann. Damit sind wir aufgewachsen, ne? Als kleine Kinder ja auch.
Mein Vater hat mir immer erzählt, er war auf einer französischen Schule im Saarland und da gab es keine Noten, sondern gab es tatsächlich Ränge. Also da hat man seinen Rang mitbekommen. Wenn man dann der 17. Schlechteste war, hat man eine 17 dann mitbekommen. Also das waren gar keine absoluten Noten, sondern immer so relative Positionen zum Gesamtfeld.
Was ist denn dann das Gesamtfeld an der Stelle? Die Klasse? Ja,
die Klasse, ah, okay. Genau. Der Beste war 1 und dann hast du nachher so eine Rangfolge bekommen. Das ist nämlich auch fies, ne?
Mhm.
Also ich finde, vielleicht noch eine Analogie, die ich immer so mit Noten habe. Für mich ist das ähnlich wie mit einem Militär. Ich finde erstmal blöd, dass es das geben muss. So, ne? Also es ist irgendwie doch, es ist ein Gewaltinstrument und eigentlich bin ich Pazifist und sage, das geht auch ohne. Aber in der aktuellen Situation kann ich gut verstehen, dass es gar nicht schlecht ist, wenn Länder sich da irgendwie aufbauen im Sinne des Friedens. Also so ähnlich sehe ich das auch mit Noten. Mist, dass es das gibt, aber okay, ich sehe eins, muss sie geben. So. Das ist so mein Problem. Also ich finde sie erstmal nicht sympathisch, aber doch vielleicht notwendig.
Vielleicht verabschiede ich mich schneller von der grundlegenden, Beschäftigung mit dem, ich mag Noten nicht, weil ich glaube auch sehr schnell auf den Trip dann komme, wie du sagst, es ist mir schon irgendwie klar, dass man auch Fähigkeiten, Kompetenzen von Leuten irgendwie strukturieren muss in einer Gesellschaft. Inwieweit das diese 1-6-Skala letztendlich abbildet, ist eine andere Frage. Und eine weitere Frage ist ja auch in unserem Sportkontext, ist, und die wird ja auch immer wieder gestellt, ist denn der Sportunterricht ein Teil dieser, ich sag jetzt mal, des Fähigkeitskatalogs Schule, wenn man es so nennen möchte, der benotenswert sein muss? Erin, kannst du mit was anfangen?
Also die grundsätzliche Frage ist ja, brauchen wir überhaupt Noten? Ne? Und dann muss man sich fragen, was ist Schule denn eigentlich? Ist es jetzt ein Modell, was eben auf die Gesellschaft, wie sie da ist, hinführt? Oder sollte es irgendwie auch so ein Gegenmodell darstellen? Wenn wir irgendwie so einen emanzipatorischen Gedanken haben für Schule, also so ein Tim, der immer Revoluzzer ist und erstmal dagegen ist, ne, dann würde man sagen, nee, also Noten haben da erstmal gar nichts zu suchen. Wenn man das sehr, sehr stark konformistisch ausrichtet, dann würde man sagen, ja, Noten gehören dahin. Ne? Aber da kommen wir dann eben auch zu dem, was wir auch in der Notenliteratur diskutieren. Was sind denn eigentlich die Funktionen solcher Noten? Ne? Und es gibt eben bestimmte Funktionen, die sind manchmal auch sinnvoll, weil wir damit eben auch bestimmte Dinge erreichen. So eine Selektionsfunktion zum Beispiel, wo wir dann sagen, also das ist jetzt ein Teil deiner Abi-Note, mit der kriegst du einen Abischnitt und damit kannst du dich bewerben. Das ist eine Selektionsfunktion verbunden. Das sollte dann möglichst objektiv sein, möglichst gerecht. Da merkt man schon, möglichst, es geht gar nicht perfekt. Aber an anderen Stellen haben Noten ganz andere Funktionen und da macht es überhaupt nicht Sinn, dass sie so vergleichbar sind. Da macht es keinen Sinn, dass sie so richtig objektiv sind. Und Halbjahr, 8. Klasse nochmal, was machen wir mit der Note? Die merkt sich keiner, die hat keinen Sinn, die führt zu nichts. Ne? Das ist die Selektionsfunktion. Sozialisationsfunktion hatten wir angesprochen in die Gesellschaft. Und dann gibt es aber eben eine pädagogische Funktion von Noten. Und die kann ganz anders aussehen. Und wenn der kleine Christian, der damals ein bisschen fülliger war, das erste Mal geschafft hat, eine Runde um den Sportplatz zu laufen, ohne anzuhalten, dann, und er immer noch der Letzte ist, also der Rang 18 und immer noch aus der Tabelle, die irgendwo herkommt, vom Himmel gefallen ist, rausläuft, aber es geschafft hat, dann muss man ihn noch belohnen mit einer Note und dann kann es auch gar nicht vergleichbar sein.
Oh, ja. Mhm. Ja, Motivationsfunktion des Sportunterrichts, großes Thema. Da macht halt das Fach Sport, steht sich vielleicht mit dem Anspruch ein volles Fach, wenn man so sagen möchte, ein Fach wie jedes andere zu sein, sich selbst im Wege. Ich bin absolut d'accord, was du sagst, ja, im Sinne von einer Verbesserung der eigenen Leistung, ja, die im Sport vielleicht dann auch sehr greifbar, sehr fassbar wird, anders vielleicht wie in anderen Fächern das eventuell sein kann, ja, macht es das dann zu einem Fach wie andere ästhetische Fächer, Kunst, Musik zum Beispiel? Haben Sie ähnliche Probleme mit der Legitimation der Note?
Ja, definitiv. Also auch in die Richtung geht es immer wieder zu sagen, also was machen wir denn da fest? Was haben wir denn für Ziele im Unterricht? Und übrigens aber auch eine Diskussion, die wir auch in anderen Fächern führen. Also wenn wir sagen, die sollen mit Naturwissenschaft umgehen können und diskutieren können, dann ist es nicht so, dass man da jetzt abkreuzt und die kriegen dann so und so viele Punkte verdient, die Frage, sondern Diskussion und Argumentationsfähigkeit über naturwissenschaftliche Dinge, über naturwissenschaftliche Sachverhalte muss auch bewertet werden. Und da kommen wir eben genau zu der Frage, was ist Ziel des Unterrichts? Und Ziel des Unterrichts ist an der Stelle jetzt möglicherweise nicht in 12 Minuten möglichst viel laufen zu können, sondern anhand dieser Sache deutlich zu machen, wie kann ich denn jetzt möglicherweise Ausdauer trainieren? Wie erfahre ich auch, dass ich hier einen Leistungsfortschritt habe? Jetzt nochmal zu der Grundsatzfrage. Entweder das Fach ist so wie alle anderen Fächer insgesamt oder aber wir verzichten insgesamt auf Noten für Fächer oder geben sie nur noch sehr selten oder aber wir geben genauso Noten wie andere Fächer. Ich glaube, da sollte sich der Sportunterricht nicht ein eigenes Feld aufmachen und sich irgendwie als sonderbar möglicherweise darstellen.
Mhm. Ich verstehe deinen Punkt. Also ich verstehe grundsätzlich diese Diskussion. Und wenn man sich mit den Diskussionsargumenten der Gegenseite beschäftigt, die dir ins Entgegen sprechen würden, würden die sagen, kein anderes Fach, selten ein anderes Fach, setzt so viel aus meiner Biografie voraus wie der Sportunterricht. Da kann man sicherlich zweigeteilter Meinung sein. Aber einem adipösen Kind, wir gehen mal auf den kleinen Christian zurück, dem sieht der Sportlehrer, die Sportlehrerin, dem sehen alle anderen im Sportunterricht sofort an, dass der oder diejenige die Leistung, die da eben für eine 2-1 reicht, nicht leisten wird. Im Matheunterricht bringe ich vielleicht auch ein räumliches Denken mit, bringe ich ein überlegtes Zahlenverständnis mit. Würdest du trotzdem sagen, da sind so viele individuelle Voraussetzungen in anderen Fächern wie im Sport nötig?
Also wir können natürlich immer über Entwicklungsstufen und Entwicklungsstände sprechen, die für irgendwas notwendig sind. Zum Beispiel logisches Denken setzt ja auch voraus, dass Kinder in einem bestimmten Alter irgendetwas können. Abstraktes Denken, jetzt kommen wir ganz alten Sachen von Piaget daher vielleicht, aber da ist natürlich auch was dran. Und da würde man auch sagen, also je nach Entwicklungsstand müsste das ja eigentlich bewertet werden an der Stelle. Die zweite, und das ist eine Rückfrage, was sind denn dann eigentlich Leistungen im Sportunterricht, wenn wir das vor dem Zielhorizont des Sportunterrichts ausmachen? Ist es denn, den Ball gerade auswerfen zu können? Ist es denn irgendwie schnell laufen zu können? Oder sind es nicht doch andere Dinge, wo der kleine adipöse Christian dann doch was machen kann?
Ich glaube, wir müssen mal so ein paar Sachen setzen, die wir so abhaken. Also man kann durchaus anders aufwachsen, sich anders qualifizieren als in einer formalen Einrichtung Schule, wo es Noten gibt. Es gibt Beispiele in anderen Ländern, wo Homeschooling, Private Schooling beispielsweise erlaubt ist und wo Menschen auch in völlig anderen Systemen aufwachsen, sich bilden und für eine Gesellschaft bereit sind. Es gibt da eigentlich tolle Beispiele, auch noch später Musik studieren können, vielleicht mit einer Aufnahmeprüfung oder sonst was und sehr, sehr glücklich und eloquent und gebildet sein können. Also wir müssen auch erstmal irgendwie voraussetzen, okay, es gibt alternative Systeme, aber wir haben halt vor allem hier in Deutschland das Mainstream-System einer Schule, die über die Noten selektiert. Also das macht jetzt, glaube ich, wenig Sinn, das zu diskutieren an dem Punkt, weil der Podcast dann eventuell nicht von der Zeit her ausreicht. Weil das könnte man tatsächlich nochmal hinterfragen, ob das sinnvoll ist. Zunächst mal müsste man sagen, okay, es gibt das System. So, und was ist jetzt mit dem Sportunterricht in der Note? Es wäre ja denkbar, okay, es gibt woanders dann diese harten Noten und der Sportunterricht, der hat halt andere Feedbackstrukturen und Motivationsstrukturen, weil wir wollen, dass der Sport im Leben von Menschen eine Rolle spielt, dass sie da ihr eigenes Ding finden und so weiter. Und jetzt die mit einer Note dazu versehen, das macht ja vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, um sie entsprechend zu motivieren und Sport zu einem Bildungsgut zu machen. Also nochmal so die Sache mit dem Vergleich zu den anderen Fächern. Gäbe es nicht eine Möglichkeit zu sagen, lass uns den Sport eine Sonderrolle einnehmen lassen in dem schulischen System?
Ich glaube, das kann jedes Fach für sich deklarieren. Mhm. Also wenn du dir die Kompetenzbereiche der verschiedenen Fächer anschaust, dann könnte man das in allen Bereichen so deklarieren. Ich würde eher fragen eben nochmal, wofür brauchen wir denn eigentlich die Noten? Also wir brauchen sie manchmal als Motivationsfunktion, also er schafft es jetzt das erste Mal. Wir brauchen sie andererseits mal als eine Informationsfunktion, eben zu sagen, also wo stehst du möglicherweise? Aber da gibt es möglicherweise auch andere Methoden, als eine Ziffer dahin zu schmeißen. Und dann gibt es aber bestimmte Phasen, in denen wir tatsächlich aber anders denken müssen, wenn wir eine Selektionsfunktion haben.
Das ist für mich im Grunde das Einzige, was ich verstehe, weil die anderen Sachen habe ich in der Familie ja auch. Ich fördere zum Beispiel in der Familie meine Kinder. Ich will, dass sie irgendwo hinkommen, irgendwas erreichen und ich gebe denen da keine Noten. Ja, ich vielleicht auch fünf Kinder, kann ich auch miteinander vergleichen und denen Noten geben für Hausarbeit, für kognitive Entwicklung. Mache ich nicht, weil wir, glaube ich, ein ganz gutes System haben, das nicht zu machen. Also für mich bleibt tatsächlich nur die Selektionsfunktion übrig, die Note legitimiert.
Ja, aber man muss ja auch vom Blick der aktuellen Gesellschaft sich klar machen, dass wir können es Selektionsfunktion, wir können es gerne auch Informations- oder Servicefunktion nennen für zum Beispiel Universitäten, für die Wirtschaft, für andere Arbeitgeber, dass diese sich nicht durch, ich nenne jetzt mal den klassischen Kurzreport, den es ja in Grundschulen gibt, teilweise auch in weiterführenden Schulen, 5. bis 6. Klasse, dass die sich nicht durch sehr vage, teilweise vielleicht schwammige Kurzreporte kämpfen müssen, um auszuwählen, welche Arbeitnehmerin, welcher Arbeitnehmer, welcher vielleicht Auszubildender ist am besten qualifiziert. Und das müssen wir, glaube ich, oder das ist aus meiner Perspektive sicherlich auch insoweit unbefriedigend, dass es keine Einheitlichkeit gibt. aber mir fehlt eine Alternative.
Es geht darum, dass man auf knappe Güter, dass man knappe Güter verteilen kann, weil es ja nicht etwa so ist, dass dort, wo ein hoher Numerus Clausus ist, die Sachen am schwierigsten sind. Also man kann mit einem derbe schlechten Abitur Maschinenbau studieren, weil es keiner machen will. So, ne? Das muss man ja auch sehen. Also irgendwie wird darüber ja verteilt, wer etwas sehr Begehrtes bekommt und wer nicht. Also ein Studienplatz in Psychologie in, keine Ahnung, München zum Beispiel so, ne? Oder in Medizin oder sonst wo. Und das heißt ja nicht etwa, dass der dann oder die dann besonders gut geeignet ist dafür. Da sind ja ganz viele Probleme mit im Boot.
Und das ist genau das Problem der Vergleichbarkeit. Ich meine, wenn wir in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, Bayern hat irgendwann mal argumentiert, also die, die bei uns Abi machen, die müssen woanders eben eine Note besser bewertet werden, wenn sie zum NC oder zur Uni zugelassen werden. Der NC soll eine Stufe besser sein. Vergleichbarkeit ist nicht gegeben. Und da kann man natürlich auch über Schulen hinweg das vergleichen und sagen, da haben wir das altehrwürdige, wie hieß es, Otto-Hahn-Gymnasium, ne? Nach dem Motto, die sind in ihrem Selbstverständnis wahrscheinlich, wir haben Abi am Otto-Hahn-Gymnasium gemacht, ne? Aber letztlich, die daneben von der Gesamtschule, die haben besseres Abi vielleicht auch und der NC zählt, ja, wenn sie zur Uni kommen. Und ich meine, wir an der Uni oder auch in unseren, wenn wir Bewerbungsunterlagen bekommen, guckt da irgendeiner rauf, auf welcher Schule wir waren? Guckt da irgendeiner rauf, wie der NC nun genau war? Oder wo die herkommen? Nee, da zählt eben nur das Hier und Jetzt. Das heißt, wir haben einen einmaligen Selektionsübergang und dann zählen andere Dinge.
Ich habe aber noch einen kurzen Input aus der Wirtschaft aktuell. Ein guter Freund von mir arbeitet in einer großen, ich würde sagen schon in einer größeren Company hier im Rhein-Main-Gebiet in HR, also Human Resources, ja, also viel mit Einstellungen auch so zu tun. Und seit neuestem wird da in der Industrie, in der Wirtschaft teilweise wieder auf die Schulsportnoten geschaut, weil die aktuellen Bewerbungen werden teils oder zum größten Teil anscheinend völlig anonymisiert. Also kein Name, kein Geburtsdatum, kein Geschlecht, kein sonst irgendetwas, was auf die Person irgendwie sonst zurückführen lässt. Und da ist anscheinend interessant, wie fit, in Anführungszeichen leistungsfähig, ein potenzieller Bewerber, eine Bewerberin sein kann. Ja, und das fand ich in dem Zusammenhang ganz interessant, das nochmal reinzugeben, dass die Sportnote dann doch auch relativ spät im Leben, auch wenn das nur vielleicht ein kleiner Haken in der Bewerbermatrix vielleicht später ist. Also es ist für auch Firmen doch interessant, wie fit/leistungsfähig ist ein
Also wie machen wir die denn jetzt gerecht an die Sportnote? Jetzt sind wir in dem Ding.
Lass mal mal darauf kurz eingehen. Also ich finde das total spannend. Also diese Anonymisierung ist ja gut, weil man da genau solche Verzerrungseffekte eigentlich ausschließen will. Das haben wir bei der Note ja auch. Ne? Hier, das Kind von Lionel Messi, na, der muss doch und dann helfe ich noch. Ne? Und dann self-fulfilling prophecy und dann spielt er auch besser. Ne? Das ist total spannend, dann hinzugehen und zu sagen, wir anonymisieren das und dass sie dann auf die Note gucken. Der Stefan König aus Weingarten, der hat da mit verschiedenen Playern auch aus der Wirtschaft zusammengearbeitet. Und da steht ja eigentlich der Gedanke dahinter, im Sport lernen wir etwas fürs Leben. Ne? Was ist dann so ein Transfergedanke, so Anstrengungsbereitschaft, Disziplin, Zeitmanagement und so weiter. Wir wissen ja nicht so genau, ob das eben wirklich da erlernt wird oder ob nur die sich im Sport wiederfinden, die das eben können. Aber zumindest kann man darauf zurückgreifen. Und dann hat sie auch tatsächlich so eine Selektions- oder Qualifikationsfunktion, die ganz spannend ist. Das finde ich gut.
Also ich kann mich im Übrigen, weil ich hier sowohl natürlich Argumente für die eine Seite als auch für die andere Seite immer präsentiere, ordne ich mich gar keiner festen Meinung zu. Das versuche ich
auch. Schweizer Neutralität.
Ja, genau. Ich mime die Schweiz in diesem Thema. Das versuche ich auch in meinen Seminaren immer zu schaffen, weil es doch stichhaltige Argumente oder auch für mich sinnvoll wirkende Argumente für beide Seiten gibt. Und deshalb finde ich das Thema sowohl schwierig als auch äußerst spannend.
Es ist auch ganz unterschiedlich, wie Kinder auf sowas reagieren. Also da gibt es, meine Tochter ist auch so, hat echt ein bisschen Probleme auch mit Noten so, ne, und fokussiert da eben sehr, sehr stark drauf. Und ich habe das Gefühl, da geht es in der ganzen Schule eben nur um diese Noten und wenig um die Inhalte. Und das, klar, es gibt andere Schulformate, wo man dann überlegen kann, ob das irgendwie Sinn macht oder so. Ne? Das macht vielleicht auch für Kinder Sinn. Aber das finde ich immer schade, weil es ja echt total viele Noten in vielen Fächern gibt und dass die Schule als ein Thema so formiert irgendwie. Ne? Natürlich dann eben auch im Sportunterricht dann, ja, heute werden Noten gemacht oder so, ne?
Aber du hast ja vorhin selber gesagt, also wir müssen das erstmal als Gesetz nehmen und da würde ich jetzt mal den Bindel machen und sagen, nee, also erstmal ist gar nichts gesetzt. Ne? Erstmal müssen wir mal drüber nachdenken, ob das alles so sinnvoll ist. Und wenn wir sagen, wir möchten Studierende dazu befähigen, über Noten und deren Funktion und zu deren Einsatz nachzudenken, dann muss man auch drüber nachdenken, sie an bestimmten Stellen wegzulassen oder an bestimmten Stellen anders zu machen. Und ich nehme ein Beispiel, was ich in meinen Seminaren immer hinterlege, anonymisiert, sind so Beispiele von dieser Laborschule Bielefeld. Und da nehme ich immer das Beispiel eines Kindes mit einem Förderstatus und wie dann beschrieben wird, was sind deine Wege, was hast du geschafft, was musst du noch machen. Und dann gibt es das Beispiel, du solltest vielleicht mal zu Hause in der Badewanne versuchen, mit einer Brille die Atmung zu üben. Ne? Und da steht so viel drin an Informationen, die mit einer Note, mit einer Ziffer nie abgedeckt werden könnten. Und dann sind die Schritte, also es ist mit so einem Fußsymbol, ne, markiert, wo sie weitergehen sollen. Und das finde ich so hilfreich. Und da kann man sich natürlich fragen, muss ich jedes halbes Jahr so eine bescheuerte Note geben oder gebe ich einmal in anderthalb Jahren so einen Bericht? Der Bericht wird besprochen, es werden Schritte definiert und so weiter mit den Eltern und Kindern gemeinsam. Und da finde ich schon, dass man mal querdenken sollte und auch Schulentwicklung und Schulversuche eben auch anstreben sollte, Schule zu verändern, um eben auch Benotung zu verändern. Auch so klassische Benotung, ne? Otto Hahn-Gymnasium wird schwierig, aber ja, es gibt andere Schulen.
Ja, man weiß ja auch, dass das direkte Feedback ja viel hilfreicher ist für die Entwicklung als eine Note, die dann alles halbe Jahr mal kommt oder so. Ne? Also direkt, wenn etwas passiert, das Gespräch suchen, Feedback und so weiter. Aber man hört schon so ein bisschen raus, das ist aufwendig auch. Ne?
Genau. Ja, natürlich. Aber an der Stelle musst du fragen, musst du es jedes halbe Jahr machen? Mhm. Ne? Musst du nicht. Dann machst du das einmal in so einem Zeitraum von 2 Jahren und dann werden halt eben Entwicklungsschritte definiert. Dann greift man das nochmal zurück und geht da nochmal ran. Also ich denke, da muss man schon auch nochmal querdenken. Ich finde den Begriff Querdenker, der ist ja total belastet der Zeit.
Man kann ihn aber auch wieder befreien. Wir dürfen,
ich finde das so schade, dass der Begriff, weil ich finde das eigentlich sowas Positives, quer zu denken. Also ich meine, ihr seid ja auch immer gegen den Strom gebürstet und denkt quer und das finde ich so wichtig.
Haben die den Begriff
jetzt weggelassen? Müssen wir uns mal was ausdenken. Wenn man
ihn anders denkt. Oder kann man ihn wieder befreien?
Weiß nicht. Dauert, glaube ich, eine Weile. Also, ich wollte nur eine Sache loswerden, ja? Weil grundsätzlich finde ich den Gedanken sehr sympathisch, ja? Dass man sagt, es gibt auch einige Schulen, die das in der weiterführenden, an den höheren Klassenstufen mit diesen Kurzreports oder ähnliches machen, wo dann ausformulierte Kompetenzstände kommuniziert werden. Aber letztendlich hat das natürlich alles was mit zeitlichem Aufwand zu tun. Tim, du hast es eben schon angesprochen. Und ich möchte eine kurze Lanze für die SportlehrerInnen da draußen brechen, die sich natürlich hier und da gerne an den, ich sag mal beispielsweise, Naturwissenschaften, Mathematik, Physik orientieren und sagen, wir haben hier in der Leichtathletik, bumm, harte Tabellen.
Was ist das denn?
Empfehlung. Da kann mir danach niemand was. Erin, du hältst hier gleich was. Ja, ein vergilbtes Heft. Wir gehen gleich drauf zurück. Ja, wir kommen gleich auf dein Heft, wo es harte Tabellen gibt und sagt, du schmeißt den Ball 20 Meter, das ist eine 3, 25 Meter eine 2 und so weiter und so fort. Das kann man natürlich im Sinne der Arbeitserleichterung und auch der eigenen Note verstehen. Allerdings kommt doch hier und da und zumindest auch in meinem eigenen Sportunterricht die Bewertung von beispielsweise Spielkompetenz, ja, spielerisches Verstehen, taktischem Verhalten, doch sehr, sehr kurz.
Ja, aber das hast du in anderen Fächern auch. Also was sagst du in Geografie? Hey, dann machen wir mal einen Topotest. Ne? Hier, sag mir mal die Hauptstadt von Uruguay. Ne? Und dann sagt jeder, ja, das ist jetzt
Montevideo.
Sehr schön, aber was bringt es dir? Ne?
Also, naja, ich...
Nichts.
Naja.
Also es ist so defragmentiertes Detail.
Jauch fand mich gerade ein bisschen toll.
Jauch 32.000
Euro. Ich finde dich auch toll, Tim. Okay, aber an der Stelle muss ich noch fragen, was machst du jetzt damit? Ne? Wie kommst du von Montevideo nach Mexiko-Stadt? Ne?
Oder wieder Brarup.
Ja, das ist... Also dann machst du geschichtliche Fakten genauso. Und du hast es in einem anderen Beitrag, den wir mal zusammen so geschrieben haben, gesagt, also diese Idee zwischen einem qualifikatorischen Ansatz im Unterricht und einem kritisch-emanzipatorischen. Der Geschichtsdidaktiker hat immer gesagt, es geht nicht darum, Fakten auswendig zu lernen, es geht nicht darum, Städte auswendig zu lernen. Es geht darum, damit umgehen zu können, diskutieren können, mit Quellen umgehen zu können. Und wenn wir das versuchen zu bewerten, dann ist das was ganz anderes. Und auch in Naturwissenschaften diskutieren über Atomkraft auf der Basis von naturwissenschaftlichen Fakten. Nicht so am Stammtisch wie wir hier jetzt, sondern faktenbasierte Urteilsfähigkeit. Dann ist das was ganz anderes.
Ja, aber was ich dazu sagen möchte, ich bin ja bei dir inhaltlich, aber was ich dazu sagen möchte, ist, die Bewertung ist anspruchsvoll. Und deshalb, und deshalb greifen viele auf diese harten Tabellen zurück.
Weil sie unsicher sind und weil sie sich auch nicht wohlfühlen damit.
Ja,
aber das ist ja ein Mythos dahinter. Ne? Also die Objektivität der Note ist nicht erreichbar. Die Gerechtigkeit der Note ist nicht erreichbar. Und wir wissen seit den 80er Jahren, so Ingenkamp hat Studien gemacht, dass die Benotung über Schulen hinweg so unterschiedlich ausfallen. Da versuchen wir dann immer, irgendwelche Maßnahmen einzuziehen, wo das funktionieren soll. Aber es klappt einfach nicht, weil man das nur aus dem Kontext heraus bewerten kann. Und dann muss man auch hingehen und sagen, meine Note ist immer diskutierbar. Und ich würde immer meine Studierenden bestärken, dazu zu sagen, ihr müsst das immer verteidigen können, was ihr da macht. Aber ihr müsst das auch tun. Das ist ganz wichtig. Jede Note ist diskutierbar und nicht zurückfallen in Empfehlungen für die Bewertung und Zensierung im Schulsport vom volkseigenen Verlag Berlin. Und da sind 80 Seiten Tabellen drin, wo man empirische Daten in der DDR aufgeworfen hat. Das ist nicht das, was man möchte, glaube ich.
Und dann haben wir
kann es auch mal zur Hand nehmen. Aber
und dann haben wir noch im Sport vor allem diesen blöden Körper, den man so gut sehen kann. Das in anderen Fächern, jetzt kann man auch sagen, okay, Mathematik, der eine hat irgendwie mehr Glück, weil er irgendwie so und so intelligenter ist, aber jetzt irgendwie Hochsprung. Und dann ist da einer 1,60 Meter, ein anderes 1,85 Meter und ich schlage die Tabellen auf. Das ist da ja auch nicht berücksichtigt oder keine Ahnung, Muskeldichte oder sonst. Also da sind ja auch genetische Faktoren dabei. Und der Supersportler, die Supersportlerin, die geht doch mit 1 und 2 durch den Sportunterricht, muss doch gar nichts machen. Reden wir doch mal Tacheles.
Ja,
oder?
Aber dann kannst du ja natürlich sagen, also wir nehmen jetzt mal sowas wie individuelle Verbesserung. Steht auch in einigen Schulgesetzen drin. Ne? Individuelle Bezugsnormen. Die Bezugsnormen, der Rang war ja soziale Bezugsnorm, was du vorhin gesagt hast. Individuelle Bezugsnormen, individuelle Verbesserung. Der Top-Sportler würde sich nicht verbessern. Aber wenn wir eine andere Klausur haben. Ja, deswegen. Und wenn wir eine Klausur haben in einem anderen Fach und wir sagen, wir geben 5 Aufgaben, bearbeitet doch mal bitte 3. Dann könnten wir doch im Sportunterricht hingehen und sagen, Tim, du bist so ein geiler Sportler. Bei dir, du kannst dir doch aussuchen, ob du deine objektive Note nach Tabelle bewerten möchtest. Oder Christian in deinem, wie er früher war, sagt, ich möchte meine individuelle Verbesserung aber bewertet haben oder ich möchte das und das bewertet haben. Also ich lasse mir nur 3 der 5 Indikatoren dann jetzt für die Note anrechnen. Warum nicht? Und damit kriegen wir ganz viel auch Urteilsfähigkeit dahin, dass man sagt, wir reflektieren und urteilen über Leistungen, die ich auch bewertet haben möchte. Und dann falle ich nicht in so ein Muster zurück, ich nehme mal die Tabelle, so wurde es gemacht, so wurde, habe ich es in der Schule erlebt und jetzt mache ich es wieder, wenn ich die ersten 3 Jahre nach dem Ref an der Schule bin und ja, so ist es halt. Ne?
So, aber was machen wir dann, wenn wir das Ding irgendwann aufschreiben? Ja, jetzt schreiben, müssen wir das ins Zeugnis schreiben. Mhm. Setzen wir dann in Klammer dahinter Verbesserung oder setzen wir in Klammer dahinter absolute Leistung?
Das kommt drauf an, auf wann du die Note gibst. Also wenn du in der 10. Klasse gibst, dann muss vorher transparent gemacht werden. Das und das sind die Notenangaben. Mhm. Das muss möglichst objektiv und vergleichbar sein bei der Selektionsfunktion. Ansonsten gibst du Noten, wie du meinst, dass sie an der Stelle, also das hört sich jetzt willkürlich an, aber du hast andere Funktionen. Wenn du eine Motivationsfunktion ansetzen willst, wenn du sie wählen lassen möchtest, was sie dort haben möchten an Noten, dann ist es was ganz anderes. Und dann kommen wir noch zu der Frage, was sind denn eigentlich unsere Leistungen und Kompetenzen im Sportunterricht? Du hast vorhin immer gesagt, den Ball gerade auswerfen oder Taktik, ne, können. Mhm. Ne? Da wird es ja auch schon ein bisschen schwieriger, das zu bewerten. Ne? Aber das sind natürlich Sachen, denen müssen wir uns stellen und da müssen wir Kriterien entwickeln. Bei jeder Bachelorarbeit, die wir haben, haben wir Kriterien und dann haben wir aber auch Spielraum und deswegen haben wir auch 2 Personen, die darauf gucken möglicherweise, damit das eben möglichst vergleichbar ist.
Auf der anderen Seite müssen wir uns auch klar machen, dass wir im Sport eine wahrscheinlich schon von Haus aus eine Sonderrolle einnehmen, weil jeder in seiner Biografie, ich bin gespannt, ich frage jetzt mal an euch, bei uns an der Schule gab es das, ja? Lehrerinnen und Lehrer im Sport, die gesagt haben, wenn ihr euch anstrengt, gibt es bei mir nie schlechter als, keine Ahnung, 3 oder 4. Ja, nein? Bei euch?
Ich glaube, es gab nur 3 Noten im Sport,
so
wie ich es erlebt habe.
Ja?
Oder die 4. vielleicht für einen, der einfach nie mitgemacht hat. Der hat danach
soll ich empirisch stützen?
Bekommen. Ja, mach mal.
Aus Sprint?
Ja.
Also es gibt eine 1, es gibt eine 2, dann gibt es ab und zu mal eine 4. Ausfälle gibt es ganz selten, wenn die gar nicht da waren. Und dann gibt es ganz, ganz viele 2 und 3. Und bei der 3 muss man auch wirklich sagen, also da ist nichts mehr intervallskaliert. Ich als quantitativer Forscher, dann gibt es die gute 3, die mittlere 3 und die schlechte 3. Bei Promotion gibt es ja auch dann nachher Magna Cum Laude und Summa Cum Laude. Summa ist selten. Und bei Magna gibt es dann ein gutes Magna, richtig gutes. Ja, so ein ist Magna. Und dann so eins, na, wir geben mal noch ein Magna, weil er vielleicht doch nochmal, wir wollen ihm die Karriere nicht versauen. Ne?
Also du zitierst die Sprintstudie, vielleicht Sprint-Studie. Für die Hörerinnen und Hörer, Schulsport in Deutschland von 2004 mittlerweile.
Bei 5, 2, 6 haben wir die durchgeführt in so einem Konsortium aus verschiedenen Standorten. Da haben wir eben nach Benotung gefragt. Und wir haben auch Lehrkräfte befragt, wie die benotet haben, nach welchen Kriterien. Und da kommt Anstrengungsbereitschaft und Engagement ist ganz groß dabei, ne, als ein Kriterium. Und wenn wir jetzt, ich mache mal einen Ausflug nach Berlin-Brandenburg, wir haben so ein Kompetenzmodell, da ist dann, sind verschiedene Bereiche drin und da ist unter anderem auch in dem einen Bereich eben die Anstrengungsbereitschaft explizit formuliert, ne? Aber auch zum Beispiel soziale Verhaltensweisen. Das ist ja auch so ein Mythos, man dürfte Soziales nicht dort benoten, sondern es ist explizit gefordert, es steht im Schulgesetz.
Ne? Habe ich auch gelesen, glaube ich sogar. Kann es aber sein, dass da drin steht, kann die Note maximal um eine Notenstufe erhöhen bzw. erniedrigen? Also da gibt es, glaube ich, eine...
Ja, also das ist so eine alte Anreichung,
wo wir haben da früher steht. Bei uns wurde früher gesagt im Sportunterricht, das ist mein pädagogischer Freiraum, wurde genau. Bei uns immer gesagt.
Wer ja, mit oder abbaut, die Mitarbeitsnote.
Genau, Mitarbeit, ja. So. Wer mit abbaut und sich teamfähig zeigt, ja, der kriegt maximal eine, also als schlechteste, es gibt bei mir nichts Schlechteres als 4, ja. Macht, und jetzt um meine Anfangsfrage von ganz zu Beginn nochmal aufzugreifen, macht sich da der Sport nicht selbst angreifbar mit solchen Aussagen?
Jedes Fach macht sich angreifbar.
Das gibt's aber kaum ein anderes Fach, was sowas sagt. Hast du schon mal einen Mathelehrer erlebt, der gesagt hat, also wenn ich sehe, ihr habt euch bei der Klausur angestrengt, dann gibt es bei mir keine 5.
Nicht bei der Klausur, aber zum Beispiel gesagt, schlaue Fragen gestellt, ne? Quantitative, qualitative, mündliche Note, ne? Das gehört dazu, ne?
Ja, aber glaubst du, jemand, der immer 5 schreibt in Mathe, der dann da die schlauen Fragen raushaut? Also ich glaube schon, dass das Sport doch, besonders das wird gewürdigt, ist. Ne?
Aber da, also Sport, Musik, ja, also Kunst werden da ähnlich, ne?
Ja.
Aber ich argumentiere jetzt mal nicht so mit so einer diffusen Mitarbeitsnote, sondern mit diesen Kompetenzdimensionen in Berlin. Da haben wir pragmatischer Zugriff, Bewegen und Handeln heißt die eine Dimension. Da ist tatsächlich sowas wie Ball gerade auswerfen können, interagieren, miteinander Sachen zu machen, aber eben auch Fair Play und eben auch da das aufrechterhalten können. Und dann gibt es aber noch so einen Bereich neben Reflektieren und Urteilen, der heißt Methoden anwenden. Und da geht es um die Verantwortung für das gemeinsame Dasein im Sport, also ziemlich Auf- und Abbau, sich so zu verhalten, dass ein Spiel aufrechterhalten wird und so weiter. Und da muss man auch hingehen, wenn man diese Kompetenzdimension beschreibt und so auch definiert, dann müssen die auch so bewertet werden. Und da muss man eben dann Hilfestellung finden mit weiteren Kriterien.
Ich würde gerne noch ein weiteres Problem hinzugeben und dann können wir versuchen, ob wir das eben vielleicht mal an konkreten Fällen mal ein bisschen praktischer wenden. Weil ich merke dieses, ihr merkt jetzt, warum ich dieses Thema auch nicht mag. Es ist echt viel mehr Probleme als Lösungen fast drin. Ne?
Natürlich, ja,
und ein weiteres Problem, finde ich, ist immer bei so Thematiken, die so eine jugendkulturelle Assoziation haben. Warte mal, wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück. Erin hält da was hoch, ist ein Brillenputztuch, da steht das drauf. Ne? Also jugendkulturelle Themen, zum Beispiel einige machen so jetzt Skateboarding oder Longboarden oder sowas oder Parkour, sondern sind einige vielleicht aus der Szene noch dabei, kommt vielleicht selten mal vor und dann sollen die am Ende eine Note kriegen. Was ist denn da los? Das kann ja auch nicht fürs Rappen oder sowas in Deutschland denen eine Note geben in der eigenen Lebenswelt drin. Da sind wir im Sport natürlich immer so, das Problem haben wir ja auch noch. Die können doch Sport machen, doch Sport treiben, wie man will. Da kommt jetzt so ein Erwachsener hier und sagt, ich weiß aber, wie es richtig geht und das und so. Das finde ich auch noch ein Riesenproblem dabei.
Ja, aber Vererbung von solchen Sachen haben wir immer, ne? Da kommen, also jetzt auch rollenspezifisch, wir wissen, dass Mädchen, wenn sie in die Schule kommen, zum Beispiel besser lesen können, ne? Und dann bringen die schon was mit. Warum sollen sie ihre Stärken nicht ausleben an der Stelle und es eben auch da reinbringen?
Aber gerade
der Rapper, der bringt dann seine Stärke rein.
Aber gerade als Skater, da will ich nicht mal eine 1 haben, da will ich überhaupt keinen Erwachsenen haben, der mir irgendwas dafür gibt. So, weißt du?
Aber wärst du böse, wenn dir jemand gesagt hätte, hey, das kannst du total geil, dafür kriegst du einfach auch eine gute Note. Weil ich muss Note geben.
Gibst du Note? Gibst du eins? Bist du Bruder? Ja, Klammern. Nein, okay, versuchen wir es mal. Also viele, ich will das auch nicht, gar nicht alles so kaputt machen. Klar geben wir Noten. Und jetzt will ich mal so ein paar Möglichkeiten vielleicht mal mit dir mal oder mit euch mal besprechen. Welche Arten, was gibt's denn da? Ich kann ja nicht nur sagen, okay, jetzt vorturnen, hocke über einen Kasten und dann stehe ich da und sage 1, 2 und so weiter. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, Leistungen im Sport Unterricht zu bewerten. Könnte man zum Beispiel auch beim Skateboarden so mal so ein Portfolio erstellen und man geht in den urbanen Raum und guckt mal, was findet man für Obstacles und man muss das fotografieren und eine Mappe machen, gibt man ab und sowas ist ja auch möglich.
Klar.
Wird gemacht, weißt du das?
Ja, also ich nehme jetzt mal meine Tochter, du erzählst ja auch mal von deiner Tochter, ne? Und dann mussten die ein Video abliefern und mussten eine Bewegung machen und dann musste die Zweite das kommentieren. Ne? Und dann mussten die ganz viel machen und tun und dann mussten sie sich auch Gedanken machen. Und dann kam sie zu mir und sagte mal, Daddy, kannst du mal kommen irgendwie mit der Bewegungsbeschreibung und so, passt das so? Ist ein cooles Video rausgekommen, ne? Also so ein richtig seriöses und dann waren zwei andere, das habe ich auch mal mitgenommen, mir geben lassen. die haben dann gesagt, sie springen da auf den Weg zum Kasten und dann auf einmal wurde zurückgespult und gesagt, nee, so geht das nicht, das müssen wir erstmal anders machen und so. Und das sind tatsächlich Portfolio-Dinge. Mhm. Ne? Und die wurden auch bewertet, die mussten ein Werkstück abliefern. Mhm. Und das ist für die gymnasiale Oberstufe jetzt gewesen, da geht man vielleicht nochmal ein bisschen anders. Aber das ist genau diese Dimension, die ich jetzt in dem Lehrplan bei uns, Berlin-Brandenburg sagen würde, Methoden anwenden, damit umgehen können, mit Medien umgehen können und so weiter. Also das finde ich absolut wichtig, dass das gemacht werden kann und dass man darüber nachdenkt, was man dort tut auch. Ne? Also selbst wir Fußballer, wir spielen ja zu 80% Fußball oberhalb des Kopfes. Und ich glaube, dieser Spruch stammt von einem alten Mainzer Trainer, der immer noch ein Mythos ist hier.
Mhm. Ne? Klopp. Kloppo. Genau. Ja. Mhm.
Sehr gut.
Heute weiß ich viel, ne? Aber nur einfache Sachen
zu sagen. Trivia. Ja, ja. Tim ist Trivia-König. Ja. Ja. Nee, aber Erin, genau, diese Methoden anwenden, die du gerade gesagt hast, ist ja, was das ja besonders macht, ist, dass viele von uns das aus der eigenen Sportunterrichtsbiografie, also wenn ich auch mal selbst für mich spreche, wo mein Sportunterricht jetzt noch nicht so Ewigkeiten zurückliegt, da kam sowas nicht vor. Und das ist auch unser Anspruch, dass ich mich auch freue, dass wir das in der Notenthematik jetzt nochmal explizit thematisieren, dass eben, und das nochmal als ganz klare Message nach draußen, dass es nicht nur geben kann im Sportunterricht, mach mir eine Bewegung vor, ich zähle die Fehlerbilder, danach wirst du benotet oder wirf den Ball, wie ich eben gesagt habe, 20 Meter und darauf gibt es die Note. Und ich glaube, wir müssen unsere Methoden und auch die dahingehende Benotung selbstbewusst und ja auch durch solche Formate hier einfach mal nach draußen projizieren, dass es da auch andere Sachen gibt.
Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass, also finde ich immer, dass es nicht so Elfenbeintalk-mäßig ist. Also wenn man sich dann so in die Sporthallen reinversetzt, wenn ich da jetzt Sportlehrer wäre, da, keine Ahnung, in der 8. Klasse, habe noch ein anderes Fach und da ist noch Corona, von mir aus, mal ausklammern, super viel zu korrigieren. Draußen zu Hause habe ich, keine Ahnung, eine Trennungsproblematik, eine kranke Mutter und sonst irgendwas und jetzt müssen die noch Sportnoten kriegen. Das ist zumindest das allerletzte, worum ich mich kümmere. Ich will, dass das einigermaßen über die Bühne geht, wie mache ich denn das dann noch einigermaßen okay? Ich mache ja da keine Portfolios und Sozialdinger, sondern ich mache einfach Noten. Ey, wir haben Handball gemacht und jetzt werden Noten gemacht. Punkt. Und das soll einigermaßen cool ablaufen.
So. Also um vielleicht kurz den Elfenbeinturm etwas zu entschärfen, deshalb habe ich das auch eben natürlich Erin greift nach Getränk. Deshalb habe ich das eben eingegeben mit dem, dass mir durchaus die Komplexität von anderen Notengabeverfahren bewusst ist. Ja. Ich freue mich nur oder wünsche mir nur, dass wir hier über andere Sachen sprechen, die Optionen darstellen. Inwieweit das alles umsetzbar ist, steht sicherlich, und da bin ich bei dir, Tim, auf einem anderen Blatt und auf einer gesamtschulischen Ansicht.
Ja, also machen wir uns auch nichts vor. Also nicht jede Stunde ist immer super geplant. Auch jede Note ist nicht immer toll. Ne? Manchmal muss man auch mal 7 gerade sein lassen und sagen, das wird jetzt einfach mal benotet. Ne? Es gibt aber so eine Abfolge, die ganz oft auch rangeführt wird. Einführungsstunde, Übungsstunde, Prüfungsstunde. Da würde ich hingehen und sagen, also hey, Leute, das muss nicht sein. Dann nehmt euch doch die Zeit und bewertet solche Dinge, die auch Inhalt eures Unterrichts sind und eben auch eure Ziele darstellen, eure Einheit. Und dann macht das außerhalb des Unterrichts. Da geht so viel Zeit für Lernen verloren, wenn ihr da so eine Bewertungsstunde macht. Und dafür möchte ich die Leute einfach auch stark machen, dass sie in der Lage sind, eben solche anderen Dinge eben auch heranzuziehen und dann eben auch die zu verteidigen gegenüber Schülerinnen und gegenüber den Eltern auch. Und dafür möchte ich wirklich motivieren und nicht, dass man in so eine Sache zurückfällt und sagt, so, oh, ich mache so, weil ich es immer so gemacht habe. Und da müssen wir unsere Biografie wirklich knacken.
Man hat ja schon auch viel Freiheiten bei der Notenvergabe, bei den Verfahren, die man dafür anwendet. Ein letzter Punkt, bevor wir rausgehen aus dem Blog, ist ja auch die Frage nach, wie ich so eine Note vermittle, wie ich die Note den Schülern sage und freigebe. Man kann das ja auch aus der eigenen Erinnerung, es gibt ja da wirklich Sadisten, muss man sagen, ne, vor allem dann die schlechte Leistung und sowas. Und dann gibt es Leute, die das sehr einfühlsam auch machen können. Und ich glaube, dass das diese Art des Dialogs, des Leistungsfeedbacks auch über die Note ein wichtiges Thema ist und wertschätzend gegenüber Kindern und ihren Ängsten und individuell auch gemacht werden muss. Und ich habe das wahrscheinlich schon gemerkt, aber ich habe immer in meinem Leben Probleme mit Autoritäten gehabt, so, ne? Und jemand, der da von oben kommt, ich sag dir, wie es geht. Und zur Strafe bin ich jetzt selber eine geworden und muss auch Noten geben. Was echt schlimm ist. Also ich gebe auch nicht gerne Noten, muss ich sagen. Auf der anderen Seite auch. Ich gebe echt nicht gerne Noten. Mhm. Ich mache das gar nicht. Ich bin immer froh, wenn es gut ist. Oh Gott sei Dank, eine gute Hausarbeit, Gott sei Dank.
Aber das ich gebe gerne Einsen, ich gebe ungern Fünfen. Also wir müssen ja auch selber gucken, ne? Also bei Klausuren zum Beispiel, was wir so machen. Also ich sage mal, oh, wir lernen und hier und da machen wir, wir Kochrezepte, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Ich versuche denen irgendwie jetzt beizubringen, damit sie kochen können. Ja, ja, und dann müssen wir noch benoten. Ja, aber unsere Studenten gucken anders. Die gucken auf ihre Noten, gucken auf ihre Kreditpunkte, die sie werben können. Ne? Und dann machen wir da halt irgendwas manchmal. Ne? Und da tut man sich total weh, weil wir so große Gruppen haben. Wir würden, also ich als quantitativer Forscher, wir akzeptieren in der Notengebung Indikatoren, die wir in der Forschung als nicht valide sofort rausschmeißen würden und sagen, wir machen wir nicht, geht nicht. Wir messen nicht das, was wir messen wollen. Aber in der Notengebung machen wir es immer dieser Multiple Choice, was wir da haben, ne? Das ist defragmentiertes Detailwissen und da hoffen wir, dass wir irgendwas damit abtesten. Da müssen wir uns natürlich auch an die eigene Nase fassen, immer wieder.
Das tun wir jetzt.
Das tun wir. Und wir fassen uns an die, fassen uns an die eigene Nase. Und vielleicht
größer, Tim.
Könnt ihr auch mal gleich dran fassen.
Um vielleicht aus unserem Block der Notenvergabe rauszugehen, Erin, hast du noch so eine, ich sag jetzt mal so eine Catchphrase, irgendwas am Ende, wohin sollte sich unsere Notenvergabe im Sport entwickeln? Die Note im Sportunterricht, tut sie denn nun Not? So ein paar letzte Gedanken von dir, vielleicht, was du schon immer so loswerden wolltest, zum Thema Note. Was sind unsere Baustellen, die sich im, vielleicht wenn wir es ganz groß sehen, im deutschen Sportunterrichtswesen im Sinne Note beibehalten und verändern?
Also wenn wir da so eine Note machen wollen, was wir dazu schreiben, ich würde sagen, diese Not mit dem Umgang mit der Note,
hey, sehr gut.
Da müssen wir einfach unsicher bleiben. Also ich sage mal professionelle Unsicherheit, sicher sein beim Umgang mit Unsicherheit bei der Notengebung. Und das ist immer angreifbar und das bleibt angreifbar. Und jeder, der meint, seine Note ist fest und objektiv und vergleichbar und angreifbar, das ist eine Note, die in der Regel pädagogisch absolut wertlos ist und nicht dem im Sportunterricht entspricht. Deswegen müssen wir uns in diese Richtung bewegen und das immer wieder verteidigen und unsicher sein. Und wir haben auch immer Spielraum und das ist gut so.
So ein Satz von mir, weil ich den aus meinen Seminaren kenne. Ich finde, man ist nach dem Block Sportnote oder Note im Sportunterricht immer so ein bisschen gefangen zwischen alle haben schon was, nee, wie sagt man, es wurde alles gesagt, nur noch nicht von jedem, aber man ist irgendwie auf keine Konklusion gekommen. Ja. Da stehe ich heute mit euch selbstbewusst drüber.
Genau, und deine Körperhaltung ist auch so schön, die Arme verschränkt gerade. Ja. Ne? Also das Thema kriegen wir auch nicht vollständig gebacken. Also wie gesagt, Verstärkung damit im Umgang, das wäre ein Ziel, was wir auch in der Uni erreichen wollen.
Ich habe mir hier während des Talks einiges aufgeschrieben über eure Performance hier und ich würde euch gerne Noten geben jetzt.
Interessiert mich nicht. Kannst du mir das nicht schriftlich machen?
Nee, ich würde es einfach hier vor allen sagen wollen.
Okay, ist ich hätte gerne einen. Früher, man durfte sich melden, wenn man nicht vor allen die Note.
Immerhin. Okay, Gerlach ist eine 1.
Gute Noten darf man vielleicht auch mal. Ne?
Thais auch eine 1. Okay. Ich bin echt stolz auf euch. Weiter so.
Tim, und so wir wollen jetzt noch eine pädagogische Funktion der Notengebung einführen. Wir wollen dir auch eine 1 geben, weil du es so schön gemacht hast.
Der schenkt er mir nachher.
Nicht für die Leistung, Sozialisationsfunktion, sondern einfach Anreizfunktion.
Wenn ihr einen Abschluss macht, gibt er mir einen schönen Präsentkorb.
Ja, ich möchte
Klasse war ein.
Mit euch. Ich möchte im Sinne von Tim, weil er eben die Autoritäten angesprochen hat, nochmal Bernd Stromberg zitieren. Ich habe überhaupt kein Problem mit Autoritäten. Ich kann nur nicht leiden, wenn mir einer sagt, was ich zu tun und zu lassen habe.
Stromberg.
Ja. Das ist schon mal Wahres dran, letztendlich. Mhm.
Ja, das ist schwierig.
Ja, also das Thema Note immer unklar hinten raus. Also, dass vielleicht auch bei den Studentinnen und Studenten dann immer so ein Gefühl wie, sind wir jetzt wirklich durch mit dem Thema? Also so ein bisschen.
Nie.
Man Nein. ist nicht durch, Nein, genau. Und das sage ich dann auch immer. Man ist nicht durch mit dem Thema. Man möchte, wir haben ja früher in Deutsch immer gesagt, zum Nachdenken anregen.
Das kannst du auch nicht am Schreibtisch, im Seminarraum und am Podcast-Tisch machen. Das musst du in der Klasse leben. Da musst du dich reinleben in so ein Bewertungssystem. Das kann man nicht rezeptartig lernen. Ich glaube, da muss auch jede Lehrerin, jeder Lehrer in jeder Klasse neu irgendwie auch einen Weg finden.
ich würde es auch gar nicht so individuell auf den Lehrer runterbrechen, sondern auch, wenn man was verändern will an der Schule, sucht Teams, sucht Leute, mit denen ihr gemeinsam denkt, bringt das in die Teamsitzung bei den Sportlehrteams ein, die haben ja schuleigene Lehrpläne, in denen auch Bewertungen festgelegt sind, überlegt, was ihr da wollt, versucht das gemeinsam mit anderen sorgsam zu verändern, macht konkrete Vorschläge gemeinsam, erst dann kann sich Schule entwickeln und eben auch verändern. Also nichts ist das schlimmer, als wenn man sagt, also unsere Tischreihen bleiben wie vor 100 Jahren. Schule ist ja so resistent gegenüber Veränderung gewesen. Inzwischen passiert ja ein bisschen was. Aber das muss wirklich so ein Schulterschluss zur Veränderung sein, Schulentwicklung.
Schöner Nachklang.
Was bringst du nächstes Mal für ein Thema mit? Also das ist, auch so schön, deine Stimme auch zu hören, muss man sagen. Das klingt draußen bestimmt gut. Eine tolle, tolle Podcast-Stimme der Erin, oder?
Ich mag deine auch. Und deine auch. Ja. Deswegen höre ich euch so gern.
Oh, dieses gegenseitige Gelobe heute. Das
muss sein.
Ja, ja, soll ich auch noch eins vergeben hier an alle? Fürs
alle sollen
aber ich sage ja eigentlich für die immer beim Putzen. Ne? Beim Putzen höre ich euch ja immer.
Ja. Auch Männer müssen, haben wir letztes Mal schon gehabt, Männer müssen sich auch zeigen, dass sie sich wertschätzen. Und die müssen viel mehr Liebe und da verbreiten.
Gut, ich wertschätze Schätzt euch jetzt und jingle den nächsten Block an. Auf geht's. Yeah, mein Lieblingsblock, unnützes Sportwissen, von allen gehasst, von mir geliebt und ist mir auch gerade egal. Erin, hast du was dabei?
Ich habe echt überlegt, da wurde ich ja jetzt vorher darauf hingewiesen und ich habe gedacht, oh Mann, natürlich wissen wir ganz viel. Ich meine, Tim hat ja heute auch schon ganz viel Wissen eingebracht, ne?
Also Holzbein Kiel beeindruckt mich immer noch.
Das fand ich super.
Ja, das fand ich gut.
Das muss ich auch nochmal nachschlagen und nachlesen.
Ob das stimmt, nachgucken. Ne? Aber ich habe es jedenfalls 30 Jahre nicht mehr gesagt.
Ich schicke dir den Link, Erin, auf YouTube. Dieses Fußballspiel, wenn du das nicht kennst, musst du das gesehen haben.
Oh, ja, ne?
Ja, ist gut.
Hauer, also hauer. Als Kind, genauso.
Sehr gut. Hast du den synchronisiert?
Sag mal. Ich habe das ein paar Mal gesehen irgendwie.
Das musst du mir wirklich schicken, also muss ich mir angucken.
To that note. Eckhardt!
Na gut. Schön Eckhardt Balz, ne? Schöner Gruß. Mensch, jetzt, ne? Also, hast du ihn auch immer so genannt? Du in deiner fehlenden Autorität gegenüber Eckhardt, der konnte ja damit umgehen, aber dann Eckhardt!
Ja. ein guter Mann, was Autorität angeht. Also Autorität auf eine Art, wie ich sie mochte.
Ja, nö, aber wenn du da herkommst, kannst du noch sagen, Disziplin und Ordnung ist auch wichtiger. So.
Ja.
Okay. Wollt ihr ein bisschen Dialekte noch abgreifen?
Ey. Ach so.
Aber ihr wolltet doch
nicht. Ich darf nicht mehr. Tim hat mir verboten.
Echt?
Nee, du.
Ich könnte die Berliner Fresse noch ein bisschen abgeben.
Dein eigener Dialekt darfst du schwätzen. Darfst du nicht die andere irgendwie so dumm machen? Weißt du?
Ich mache keinen Dialekt.
Entschuldigung.
Ich spreche einfach so, wie es rauskommt.
Alter, aber kannst du nicht richtig reden hier? Ja. Was soll denn die Scheiße?
Da haben wir doch einen Berliner, haben wir da sitze. Da
volle Möhre, ey. Gelaber, ihr bringt doch ja nichts, wa?
Oh, kann ich schon haben.
Oh, Berlin, ne? Da warst du und bist du ja auch häufiger. Tolle Stadt, so. Ich bin da einfach zu selten.
Dit ist Berlin.
Tolle Stadt. Berlin.
Ja, jetzt bin ich in Potsdam ja noch, wohne da ja auch noch, ne? Aber ich bin Berliner, da hast du recht. Ja, hast du vollkommen recht, hast du richtig gesehen, wa?
Kann man schon mal ankündigen, die nächste Nummer, haben wir Henning Harnisch hier.
Ja,
schon einmal Berlin.
Ja. Henning richtig. Kommt. Cool. Erin, wir warten noch auf dein unnützes Sportwissen. Jetzt konntest du lang genug nachdenken. Oh. Kannst auch ganz kurz was raushauen?
Also wir haben als Kinder immer so uns vorhergesagt, das war auch so Battle irgendwie alle Weltmeister im Fußball. Ne? Und Fußball war ja da schon mal dominant und dann konnte jeder das aufzählen. 1930 Uruguay, 34, 38 Italien, dann zweimal ausgesetzt, 50 Uruguay, 54 das Wunder von Bern, 58 erste Mal Brasilien auf dem europäischen Kontinent bis 2014 das erste Mal. 62 nochmal Brasilien, 66, ja, ne, 66?
Wembley-Tor.
Genau. 70?
England, ne?
England, genau. 70, glaube ich, auch nochmal Brasilien. 74?
Schland,
das erste Mal. 78 Argentinien, 82 Italien, 86 Argentinien. Das
zweite Mal.
Genau. 54, dann 90? Nicht so schwer, ne?
Ja.
Lolla und seine Jungs. 94 Brasilien in den USA. So ab 78 habe ich es ja so bewusst mitgenommen. 98 Frankreich, 2-2. Olli Kahn, leider dieses Ding im Endspiel. Ach, Ronaldo, ganz bitter. 2-6. Italien gegen Frankreich, Endspiel. Sisu, da den Kopfball, den er leider auf den Brustkopf von
Maserati oder so.
Materazzi, genau. Ja. Dann 2-6, 2-10, dann Spanien, 2-14, Schland und 2-18, Frankreich, Vive la France.
Also da sage ich mal wirklich.
Aber so uns.
Also, danke. Wir haben unser unser 2G-Publikum hier, wie es jetzt überall ist, applaudiert. Ja, schön. Erin, herzlichen Dank. Lassen wir gelten. Ich habe drei kurze...
Vier ist das, oder?
Ja, ist Tim? Ausreichend. Genau.
Das ist eine Eins.
Tim gibt nur Kuschelnoten, wie das heißt.
Weiter.
Ja. Ja. Ich habe was mitgebracht aus meiner Sportart, aus dem Basketball. Leute, in der NBA, das niedrigste Ergebnis der Geschichte. Einmal schätzen, bitte.
Boah, da gab es so eine Zeit, in der die taktisch so viel auf Defensive
4:2
haben.
Ja, vielleicht ein bisschen mehr.
42:36.
Okay, und du?
4:2.
Okay, Tim ist näher dran. Quatsch. 19:18.
Haben sie das Spiel abgebrochen oder was?
Nee, also 1955, Minneapolis Lakers gegen Milwaukee Bucks. Okay, und jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Die höchste Punktdifferenz in der NBA.
120 Punkte. Da ging es richtig ab.
Ja, gut geschätzt. Eher 90, aber.
Ja, ich hätte auch sowas gedacht, muss ich ehrlich sagen. Und als ich dann gelesen habe.
Achso, in der NBA, nicht sonst, ja.
Ja.
Vielleicht weniger.
Ja, es war weniger. Es war 148:80, also 68 Punkte, ja. 1991 Cleveland Cavaliers gegen die Miami Heat. Und als letztes noch für all unsere Basketballer da draußen wahrscheinlich bekannt. Wisst ihr zwei, was ein Triple-Double ist?
Zweimal hintereinander ein Dreier?
Nee, für einen Spieler. Ist eine, ja, eine Statistik.
Ein Zweier eher.
Ist eine Statistik.
Triple-Double, stimmt. Das wäre ja nicht so los.
Habe ich auch schon mal geschafft.
Ne? Es ist praktisch eine zweistellige Ausbeute, ja, in drei unterschiedlichen Kategorien. Also zum Beispiel, ja, ein Spieler kommt auf 30 Punkte, 11 Assists und 12 Rebounds in einem Spiel.
Oh, sowas mag ich.
Das ist ein Triple-Double, ja.
Das ist so ein Universal-Dilettant.
Machst du mal mit Henning Hanisch so Sachen nächstes
ja,
Mal.
Ja, mach ich gerne, ja. Und Oscar Robertson ist der einzige Spieler, der es jemals in der NBA geschafft hat, in einer kompletten Saison ein Triple-Double im Schnitt zu haben.
Im Schnitt?
Im Schnitt, genau. Oh, also jedes Spiel.
MVP,
also,
ne?
Wahrscheinlich. Also er kam 1962 in der kompletten Saison 1962 auf durchschnittlich 30,8 Punkte, 11,4 Assists und 12,4 Rebounds. Wow. So, okay. Punkt. Das waren meine drei Fun Facts.
Ja. Jetzt Frauen. Tim. Frauen. Ich habe ganz bewusst eine Frauensache jetzt genommen.
Ah, sind wir wieder
ja, schön stereotypisiert. Ihr seid da wieder reingegangen. Das war mir völlig klar. Hm. Ich habe neulich gelesen, so die Ausdauerfähigkeit der Frauen wird immer besser im Vergleich der letzten Jahrzehnte und sie rücken den Männern immer näher und zwar vor allem in dem Bereich der Ultraläufe, also das 100 Kilometer und aufwärts, sehen die Kurven so aus, dass da jetzt schon Frauen im gemischten Feld Männer dominieren und man absehen kann, Ursache noch so ein bisschen unklar, dass die auch in Zukunft da die Männer überholen werden in den 100 und mehr Kilometer Läufen. Fand ich ganz spannend. Ist ein super nützliches Wissen.
Das ist nützliches Wissen, weil es bis auf Benotungen runtergehen, gebrochen werden kann. Ne? Also was gibt's denn? Es gibt ja unterschiedliche Bewertungstabellen für Mädchen und Jungen vor der Pubertät. Also was Bescheuerteres kann es doch gar nicht geben. Da gibt es überhaupt keine Grundlage.
Ich weiß, dass du da
oder
recht
diese
hast.
Diese eine Sache, da ging ein Junge rein und hat halt irgendwas um Schwebebalken gemacht, kommt nach Hause an den Familientisch, sagt die Mama, Schwebebalken? Ist doch was für Mädchen. Mhm. Und da hat die Studentin von uns dann der Mutter erstmal die Leviten gelesen. Sie war Fußballerin übrigens. Wie kannst du das machen? Ne? Jetzt macht er nie wieder. Ne? Und da ist auf jeden Fall da auch Benotung.
Ja.
Naja, gut, jetzt sind wir wieder. Stereotypisierung auch von Benotung.
Geschlechtsbinäre und so, ne? Wird in Zukunft natürlich noch ein großes Problem. Bei Olympia war es ja auch schon zu sehen. Und
das stimmt.
Ja, aber auch da wieder Querdenken. Ja. An welchen Stellen gibt es denn eigentlich Beiträge, wo was.
Erin, wie oft willst du
noch, jetzt ist noch querdenken?
Ich glaube, Erin,
zeig mal lieber deinen
Impfstatus. Die beiden so gezuckt gerade.
Zeig mal deinen Impfstatus hier.
Ich glaube, Erin will dieses Wort wieder gesellschaftsfähig machen.
Ja? Ich hoffe, ja.
In jedem Medium. Oh, ich lese mir deinen nächsten Beitrag durch. Ja?
Ich werde versuchen mal, zu platzieren.
Wenn da fünfmal, bitte einmal, also, irgendwo okay. Einmal, sonst bin ich traurig.
Ja? Liebe Querdenker da draußen, das ist euer Podcast. Und zwar die alten Querdenker, die als man noch querdenken durfte. Ne?
Ja, genau.
Jetzt, also Erin, danke dafür.
Ja. Entschuldigung. Danke, danke.
Doch noch politisch geworden. Ne?
Wow. Endlich.
Sollte sowieso
Leute, wisst ihr, dass wir schon eine Stunde 20 gleich dran sind?
Ouch.
Ah. Yes, wir, das war wir total kurzweilig. Ich fand auch. Deshalb, ich habe es auch nicht unterbrochen, weil ich mir gedacht habe, was soll der Geiz?
Aber so Innensicht und Außensicht mal sehen, was die Community sagt, was, wie viel Daumen runter wir bekommen.
Haben wir eine Community?
Ja. Na, eure, ihr habt doch einen auf Insta. Ich bin hier auf Insta. Ja. Vielleicht komme ich jetzt mal rein.
Na klar.
Unser Zuhörer sitzt ja mit uns hier. Das ist ein bisschen der einzige Problem.
Fan. Genau. Wir hören uns gegenseitig. Ja. Wir hören uns gegenseitig ganz
Haben wir dir da jetzt einen kleinen Traum erfüllt, dass du da mit deinen Idolen im Podcast warst?
So ja, schon.
Ist, also, ist so,
ich,
ne?
Ich muss jetzt wirklich mal sagen, ich kriege gerade Scheißausbruch, wenn ich euch sehe. Ich werde ganz rot. Aber ich habe mich voll gefreut.
Aber ich muss ja schon sagen, Erin, hast du dir denn unser Aufnahmesetting so vorgestellt, wenn man so uns so hört? Weißt du, ich zeig dir später mal ein Foto,
wie ich habe immer noch diesen Keller vor Augen mit irgendwelchen Rohren, wo den ihr überheizt habt damals. Das habt ihr mal beschrieben, da hatte ich auch so ein Kopfkino.
Ja, das war dieser Raum. Ja. Ne? Und du bist unser
sieht professionell dritter, aus, finde ich.
Du bist unser dritter Gast, Tim, oder? Den wir jetzt hier.
Zweiter. Dritter.
Dritter,
stimmt,
ja.
Dritter.
Ja. Ja. Genau.
Also ich meine, Henning Harnisch wird an diesem Tisch besser sitzen können bei seiner Größe.
Ja, das stimmt.
Ich leg dir noch ein. Nächstes Mal kriegst du so ein Kindersitzkeil von Ikea oder irgendwie
sowas. Ja, ich hab das kommen gesehen, ne? Bei der Bestellung, erinnerst du dich, dass wir gesagt haben, die Stühle sind vielleicht zu klein, aber
und
gut.
Und dann war es mir egal, weil ich was mache.
Du stehst da.
Ja,
ich stehe da irgendwie, ne? Wegen Gesundheit auch, oder was?
Nee. Ja. Also bin ich noch nicht so weit.
Bist nee. Viele machen das jetzt, habe ich auch Kollegen hier gesehen, jetzt gehst du ins Büro, dann stehen die da am Tisch, ne?
Hm. Ja, setz dich mal hin.
Gibt doch diese Schaumstoffkissen, die du dann drunter legen kannst, manchmal so ein bisschen mobil stehen und so.
Wo legt man die drunter?
Unter deine Füße.
Unter die Füße, das auch noch.
Kannst ja noch höher machen, ne?
Stehe ich bei dem Kopf an der Decke.
Oh Mann.
Ja. Was ist die beste Haltung für den Rücken?
Im Sofa abhängen,
liegen. Die ist gut, aber die nächste.
Naja, stehen und liegen, oder?
Die nächste.
Wie die nächste.
Ah,
das ist der. Man wechselt die halt. Ach, das ist ja ein geiler Spruch.
Oh, nicht schlecht.
Das
nicht
ist ja schlecht. Mega.
Ich weiß auch nicht, wo ich den her habe. Also, kann ich meine Quelle nicht offenlegen.
Lebst du gesund, Erin? Versuchst du es oder machst du es?
Ach, das ist
viel Bewegung, die Sachen, diese 10.000 Schritte da, Sport.
Schafft man auch nicht.
Ernährung.
Immer. Also,
Ernährung.
Ja, man versucht es eben irgendwie fleischarm und so weiter. Ne? Mhm. Aber jetzt freue ich mich total, dass wir ein betriebliches Gesundheitsmanagement haben in Hamburg. Dienstags treffen wir uns, um irgendwas zu machen. Jetzt haben wir mal Badminton, einmal ein bisschen Volleyball.
Oh, cool, ist gut.
Und das ist wirklich offizielles betriebliches Gesundheitsmanagement.
Mhm. Fitnessstudio so?
Da bin ich ja nicht so wie ihr. Ne? Also ich bin ja in der Generation gewesen, im Sportleistungskurs haben wir so ein Fitnessstudio besucht und Testosteron geschwängert, Schweiß triefend und so weiter haben wir so eher so als Fremdheitserfahrung. Und für mich ist es immer noch so eine Muckibude, die immer so ein bisschen komisch behaftet
ist in meiner Generation. Wir sprechen von den 80er Jahren.
Ja, genau.
Da, wo das Fitnessstudio noch Kraftraum hieß.
Ja. Schwerathletikraum hier in Mainz, bei uns gibt es auch.
Ne? Hast du wirklich das Gefühl, da haben sie sich gerade eben die Spritze gesetzt vorher damals. Mhm. Ne? Da haben wir wirklich reingegangen, haben uns mal angeguckt, wie das so ist da. Ne? Und das bleibt dann so als Norm haften. Das ist ganz schräg.
Mhm. Schön eigentlich.
Aber der Fitnessboom, den habt ihr ja auch schon wieder dargestellt. Also ich bin nochmal gespannt auf deine Diss.
Ich auch.
Machen wir mal wieder dissen.
Mal wieder dissen, ne? Wird mich heute nicht los. Zwei Professoren und so am Raum ist gefährlich. Muss ich schnell rausmoderieren hier.
Ich habe gerade wieder was von dir gelesen, von daher.
Ach, wahrscheinlich in meinem letzten Instagram-Post.
Nein, was wissenschaftlich ist.
Sehr gut, immerhin. Ja. Nein.
Schön war's.
Ja, Erin, schön, dass du da warst.
Total.
Du wurdest ja von Tim auch schon als multithematisch einsetzbar anmoderiert, ganz am Anfang.
Sucht er sich sowas aus, ich will es nochmal betonen.
Ja, und vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal vorbei, wo Tim offensiver mitreden kann, will, möchte, wie auch immer.
Ich war doch gut dabei.
Du warst auch gut dabei, aber du warst anfänglich, vorbehalten ist falsch, aber so ein bisschen kritisch ist auch falsch. Zurückhalten, könnte man sagen.
Ich habe mich gezwungen, mich zurückzuhalten. Wollte ich noch mehr Probleme aufwerfen bei dem eh schon problematischen Thema.
Ja.
Nochmal die Grundsatzfrage klären, meinst du?
Ja.
Warum überhaupt Schule? Oh, okay. That escalated quickly. Ja. In diesem Sinne, wir gehen jetzt noch was Schönes essen, würde ich sagen.
Ja, ich freue mich.
Ja.
Nachklapp.
Hast du die GEMA-Sache schon geregelt? Weil dann gehen wir raus mit Another Brick in the Wall.
Liebe Freunde, ihr habt es gehört. Ich habe die Erlaubnis jetzt, das mit der GEMA zu regeln. Und vielleicht ab unserer nächsten Episode wird es
We don't need no education.
Ding, 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 ding. Wird es ein paar Musikschnipsel geben? Das klären wir ab.
Was ist mit der List eigentlich?
Bitte?
Die ist ja auch schon Ewigkeiten angekündigt.
Das ist meine Hilfskraft.
Ja. Playlist.
Ja, hören lassen. Die müssen wir mal alle Episoden durchhören lassen und dann mal erstellen. Das wird passieren, ja. Also alle, die das, die immer auf den Aktualisieren-Button drücken auf Spotify und immer noch denken, wann kommt sie endlich, bald kommt sie.
Auf EMI.
Auf was?
EMI gibt es den Verlag nicht, Musikverlag EMI gibt es den nicht. Universal gibt es noch, ne?
Ja.
Das also schaut mal bei Universal auf. Gibt es einen coolen Sampler von One and a Half Sportsmen.
Sehr bald. Gut. Ja, bald. Ganz bald. So, liebe Freunde,
One
das war...
One and a Half Sportsmen, der Soundtrack.
Ja. Das war One and a Half Sportsmen, liebe Freunde. Mein Name ist Christian Theiss. Nein, falsch. Mein Name ist zwar Christian Theiss, aber ihr hattet, ich würde sagen, ihr hattet heute ein Problem und wir haben es mit noch mehr, wir haben es noch mehr zum Problem gemacht, beziehungsweise mit mehr Fragen gespickt.
Und schuld daran sind Tim Bindel,
Christian Theiss,
Erin Gerlach.
Tschüss. Ciao, bye-bye.
Ciao.